Du musst lauter reden.
Okay.
Nee, ehrlich.
Ja.
Das ist eine aggressive Stimme.
Ja, eben. Sobald ich laut rede, bin ich das nicht mehr.
Aber wenn ich dich jetzt hier laut... Ich kann dich nicht lauter machen. Okay. Naja, versuchen wir es einfach mal.
Nimmst du denn überhaupt schon auf?
Ja.
Aha.
Moin. So. Passt so? Ja, komm, passt. So. Los. Ready. Go. Boom. Hallo, Leute.
Hallihallo.
Moin.
Ich bin mal wieder hier. Hi. Eine neue Abenteuerhappen-Folge.
Das ist hier meine neue Freundin.
Neu? Wow.
Neu seit...
fast 7 Jahren. Oh!
Shit. Ach ja, wie geht's euch? Alles klar? Wie geht's? Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Abenteuerhappen-Folge.
Hallo. Nochmal.
Die laute Frau ist Line.
Bin ich jetzt echt laut?
Ja, du bist jetzt.
Ah, dann ist ja gut.
Jetzt bist du, ich habe mich mal ein bisschen leiser gemacht. Wir sollten jetzt auf der gleichen Ebene sein. Es dürfte sich, also ist eine Variable weniger, über die sich die Leute aufregen können.
Tut mir leid, ich rede nun mal etwas leiser als Sebastian. Ich habe nicht so ein Organ, so ein Redeorgan.
Schrei nicht so.
Jetzt schrei ich. Ach
nein,
so.
Alles gut.
Ich nehme mal einen Schluck Kaffee, denn wir haben unsere Happen schon gegessen. Sebastian und ich haben gerade gefrühstückt und haben jetzt jeder noch ein Glas Wasser, ein Glas frisch gepressten O-Saft und natürlich die obligatorische Tasse Flat White vor uns stehen. Und ich nehme jetzt mal ein Schlückchen.
Es ist ehrlich gesagt, es ist ein bisschen einfacher zu trinken. Handy aus.
Mein Handy ist auch noch an, aber ich glaube, das macht keine Geräusche.
Es ist natürlich ein bisschen einfacher, Kaffee zu trinken und über Abenteuer zu sprechen, als über Abenteuer zu sprechen und zu essen.
Ja, wir hatten ja ursprünglich mal, ich glaube, als wir angefangen haben mit den Abenteuerhappen, war die Idee immer aus der Region, von der wir erzählen, auch etwas zu essen.
Genau, das haben wir genau einmal, glaube ich, gemacht.
Nee, zwei, dreimal gemacht. Ich erinnere mich auch. Weißt du noch unsere allererste Abenteuerhappen-Folge?
Ja, in Österreich.
Nein.
In Zell am See.
Ach, stimmt. Diese, die habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das war so ein dunkler Raum.
Ja.
Wir durften da ganz alleine sitzen.
So eine Stube.
Genau, quietschendes Holz. Jedes Mal, wenn der Kellner reingekommen ist.
So
geknarrt,
nicht gequietscht, geknarrt.
Als der Kellner reingekommen ist, hat man immer alles gehört. Da hatten wir auch ein anderes Mikrofon noch. Das war nicht ganz so gut wie dieses. Und ich weiß gar nicht, ob wir diese Folge jemals veröffentlicht haben. Das weiß ich auch nicht.
Ich kann mich noch dran erinnern, ich dachte, das wäre die erste. Siehst du, ich habe die ganz vergessen aus Österreich. Ich erinnere mich noch an die aus Kapstadt, in diesem geilen Apartment mit dieser riesigen Glasfront, parallel von der Long Street war das. Erinnerst du dich? Dieses schöne Apartment?
Grob. Ist das mit dem Nashornkopf an der Wand? Kein richtiger, das war kein echtes, aber es war
ich
so.
Ich erinnere mich an gar keinen Nashornkopf an irgendeiner Wand, aber gut.
War das dieses Loft, dieses...
Ein Loft, zwei.
Ja. Mhm.
Und da haben wir dann...
What a life.
Da haben wir uns so Essen geholt aus dem Supermarkt. So ein Hähnchen und irgendwelche Salate, die man da so bekommen hat. Da haben wir noch gegessen, ja. Und dann ist uns aufgefallen, dass einerseits die Essgeräusche nicht so angenehm sind im Podcast und andererseits wir gar nicht zum Essen kommen. Und,
genau.
Wenn man eine Sache über mich wissen muss, ich mag es nicht, kaltes Essen zu haben.
Naja, man müsste noch ein paar andere Dinge über dich
da
wissen.
Ja, okay. Aber das ist eine Geschichte. Naja, wollen wir mal zu unserer heutigen Abenteuergeschichte kommen?
Du meinst, wir sprechen heute über...
Sagst du es noch?
Über Chile.
Chile. Oh mein Gott, es ist wahr geworden. Wir sind nach Chile gekommen.
Ja, wir waren in Südamerika. Yay. Zweite Mal, dass wir dort waren. Und es war extrem geil. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren 14 Tage unterwegs. Nee, sogar ein bisschen länger. Ich glaube, wir sind am 30. geflogen und wir sind am, oh Gott, wir sind am
2. zurückgeflogen, glaube ich. Und, nö, 12. 12.
Wir waren kurz 3 Tage in Chile.
Nein.
Wann sind wir zurückgeflogen?
Ich glaube am 12. und wir waren am 13. wieder hier.
Genau. Am 30. hin, am 13. zurück. Also wir waren 14 Tage unterwegs und haben wahnsinnig viel erlebt. Wir saßen aber auch wahnsinnig viel auf unserem Hintern. Das wird ein großer Bestandteil dieser Abenteuerhappen-Folge sein, wie viel wir saßen. Weil es einfach so riesig. Es ist so lang.
Ich glaube, das waren irgendwie 4200 Kilometer lang, aber maximal 200 Kilometer breit oder so.
Ja, ja.
Gigantisch.
Aber es war wirklich, wirklich genial. Genau, wo wollen wir anfangen? Also, eins vorweg. Genau, wollen wir mal die lustige Geschichte ich war so sauer. Ich war so angepisst.
Ich weiß jetzt nicht, was kommt, ehrlich gesagt.
Ich erzähle jetzt chronologisch, was passiert ist. Also es war der 30. November, mhm. Oktober. 30. Oktober 2019. Und wir sind um 20 Uhr in München in den Flieger gestiegen, um nach Madrid zu fliegen.
Ach so, es folgt eine Story über Hangry Sebastian, habe ich recht?
Hangry.
Ihr kennt ja sicherlich Hangry, oder? Vor allen Dingen Männer.
Der Mix aus Hungry und Angry ist Hangry. Und das habe ich ab und zu mal. Halina auch.
Na, aber …
Aber bei mir ist es ausgeprägter.
Ja.
Und es war 20 Uhr, wir saßen, also wir sind wie immer ein bisschen zu spät losgekommen in Garmisch. Wir sind zum Flughafen gefahren, haben unseren Wagen bei unseren Freunden bei M-Park and Fly, da geben wir unseren Wagen immer ab. Achtung, keine Werbung, sondern einfach nur überzeugt.
Eine Empfehlung.
Oder eine Empfehlung, genau, weil sie einfach wirklich extrem cool, weil ja, es ist super Service. Gibst deinen Wagen ab und die fahren dich zum Terminal und holen dich dann auch eben ab, wenn du dann ankommst am 13. Und wir waren ein bisschen spät und dann haben wir nur in Anführungsstrichen einen Inlandsflug gehabt. Ne? Wir sind ja innerhalb der EU nach Madrid geflogen, 2,5 Stunden. Und entsprechend ist das vom Terminal, weiß ich nicht, schieß mich
tot. Ich weiß gar nicht, welcher Terminal war denn das? Auf jeden Fall richtig
eins oder was war, also, blöd. Also alt und klein und nicht so gut. Münchner Flughafen ist ein toller Flughafen und er hat auch ein paar
echt … Vor allem
echt,
die neuen Terminals. Genau, die neuen Terminals. Gates und Terminals, wow, richtig cool.
Super geil, die internationalen vor allem, aber halt diese kleinen nationalen Dinger, die … Das ist ja halt einfach nur eine Empfangshalle, wo so ein kleiner …
Es gibt einen Laden, sonst gibt es nichts zu essen, einen Laden, oh Gott.
So, wir wollten wir in München was essen, haben wir nicht geklappt, haben keine Zeit gehabt, dann haben wir gesagt, okay, dann essen wir einfach am Flughafen was und haben einfach damit Fehler Nummer eins natürlich, haben einfach gehofft, dass wir halt einfach in einem der neuen Terminals fliegen und dass wir da halt eine ordentliche Auswahl haben. Pustekuchen hatten wir nicht, war halt eben wirklich nur dieses … ekelhaft frittierte, im alten Fett frittierte
Sebastian
Zeug.
Hat dann auch noch diesen Fehler gemacht, Sushi zu nehmen.
Ja, also es gab da auch nichts. Und dann
ich habe eine Currywurst gegessen, auch nicht viel besser, aber …
Dann hast du da dieses abgepackte … Anyways, also das hat ja natürlich nicht gereicht. Ich meine, wir hatten 2,5 Stunden Flug nach Madrid und dann 13 Stunden Flug nach Santiago. Das reicht nicht. Ne?
Für einen Mann jedenfalls.
So, also dachte ich, komm, jetzt isst du einfach irgendeine Kleinigkeit und dann isst du in Madrid was Richtiges. Und dann landen wir in Madrid um 5 oder um 10 vor 11 nachts. Ja.
Später, glaube ich.
Oder 5 vor 11. Also,
nee, nach 11 war es schon. Weil der Flieger ging ja dann um 10 vor 12 weiter, der nächste.
Ja, also es ist, also wir müssen das vielleicht ein bisschen diskutieren, aber so um den Dreh, sagen wir mal so 10 vor 11. Genau, und Boarding war, glaube ich, um 5 nach 11, so war das. Sie schüttelt mit dem Kopf.
Nee, ich glaube, der Flieger ging um 23:50 Uhr.
Also wir hatten
keine Zeit.
Also zwischen Landung und Boarding hatten wir, ich glaube, 10 Minuten. Und wir sind an einem Ende vom Flughafen angekommen und mussten zum anderen Ende des Flughafens und mussten nochmal durch Security, nochmal durch Passkontrolle.
Es war wirklich witzig, weil wir hatten, glaube ich, weniger als eine halbe Stunde Zeit, um den Flieger zu wechseln. Und sind dann da langgelaufen und dann stand da bis zu dem Terminal, wo wir hin mussten, oder Gate, 25 Minuten.
Genau.
Jo. Haben wir hinbekommen, aber
haben uns ein bisschen beeilt, haben wir hinbekommen und dann dachte ich so, boah, ey, schnell zum Gate und dann sind die ersten Leute schon eingestiegen. Und dachte ich so, ja gut, okay, komm, scheiß drauf, jetzt rennst du nochmal zurück. Da, alle Läden waren übrigens zu und irgendwo in der Ecke, da war so ein Burger King. Da dachte ich so, scheiß drauf, komm, holst du dir jetzt irgendwie so ein Whopper oder irgendwie sowas und dann isst du was, weil jetzt 13 Stunden Flug und mit Iberia, eine Airline, mit der ich in der Vergangenheit jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht habe und die Erfahrungen, die ich habe, waren immer meistens immer echt uralte Maschinen, Dann dachte ich so, komm, jetzt haust du dir noch irgendwie einen Whopper rein und dann hast du wenigstens Ruhe und dann hast du zwar immer noch Hunger, aber nicht mehr so schlimm und kannst vielleicht sowas wie genießen. Und ich renne dann schnell zu diesem Burger King und sage, hey, un Whopper. Und er sagt, no, no, ya hemos cerrado. Und ich so, nicht dein Ernst. Also, nein, nein, wir haben schon zu. Und ich so, nein, dieser Flughafen macht einfach um 23 Uhr zu. Und es gab einfach nichts mehr, gar nichts, gar nichts. Und ich war einfach, ja, hangry.
Nicht gut drauf.
Ich war nicht gut
ich
drauf.
Ich weiß nicht, ist das so ein Männerphänomen?
Ich war nicht gut drauf.
Ihr Frauen, ist das bei euren Männern auch so? Ich weiß nicht, aber hangry ist wirklich der Begriff dafür. Es, ja,
ich war nicht
fasst
gut
das
drauf.
Ganz gut zusammen.
Ich war so genervt.
Ich stand dann nämlich noch am Gate und habe dann auf ihn gewartet und dachte, mein Gott, der kann echt, ich meine, er kann wirklich schnell essen, Sebastian kann schnell essen. Er war dann aber wirklich sehr schnell zurück und ich dachte so, jetzt hat er aber wirklich schnell was gegessen oder hat er es in seinem Rucksack oder wie? Naja, und dann stellte sich heraus, er hat nichts mehr bekommen und dann wollten wir gerade boarden, also reingehen.
Und dann lege ich ja mein Ticket auf diesen Scanner und dann ist alles rot und geht nicht und ich sage so, oh. Man muss dazu sagen, ich bin Spanier, gebürtig. Ich bin auf Mallorca geboren. Ja, ja, 17. Bundesland, bla bla bla, komm, habt ihr gedacht, ne? Habe ich schon alles gehört. Ich bin auf Mallorca geboren, aufgewachsen, ich bin Spanier und habe dort 14 Jahre gelebt und bin dann mit 14 nach Bayern gezogen. Und das ist jetzt 17 Jahre her. Und in diesen 17 Jahren bin ich sehr wenig in Spanien gewesen.
Noch bist du nicht 31.
Ja, ich werde bald 31. Und in diesen 17 Jahren oder fast 17 Jahren bin ich sehr wenig in Spanien gewesen und habe auch sehr wenig Spanisch gesprochen. Ich spreche es fließend, ich brauche aber ein bisschen Zeit. Entschuldigung. So, also hatte ich Hunger, ich war genervt, ich war vielleicht sowas wie müde, weil wir einen langen Tag gehabt haben. Wir stehen ja immer um 5:30, 6 auf und dann arbeiten wir den ganzen Tag auch an diesem Tag. Und das war halt mittlerweile kurz vor Mitternacht. Und dann packe ich mein Ticket auf diesen Scanner und es geht nicht. Und dann quatscht mich die Frau auf Spanisch voll. Und ich habe erst eine Sekunde gebraucht, um zu verstehen, dass sie mich voll quatscht und was sie mir da sagt. Und dann sagt ihr, oh, hemos dado un upgrade a business. Pero no estáis sentados juntos. Und ich so, kurze Analyse, was sie gesagt hat. Ich so, oh, macht nichts, passt schon. Lina auch so, hä, was ist hier los? Ich habe nur Business gehört. Ich so, ja, Business. Ja, Ende vom Lied war, die nette Dame hatte uns upgegradet, also, oder beziehungsweise nicht die nette Dame, sondern das System, oder ich weiß nicht wer. Also, ehrlich gesagt, saßen wir auf Platz 39C, glaube ich, und wurden dann auf 9C, wurde ich gesetzt. Und Line dann auf die andere Seite. Wir saßen nicht zusammen, aber wir saßen in Business Class und es war ein wahnsinnig angenehmer Flug.
Ja, ich glaube, ich habe 12 Stunden geschlafen.
Ja, also, ich habe.
Und Sebastian hat sein zu essen
ich
bekommen.
Ich habe auch mal ordentliches Essen bekommen. Gab lecker Wein und netten Service. Und es war, zu meiner Überraschung, eine niegelnagelneue Maschine.
Ja, das war wirklich top.
Also
wirklich.
Eine tolle, also wenn wir hier mal philosophieren wollen über die verschiedenen Business Classes. Nein, wollen wir nicht. Es war eine geile Überraschung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher dieses Upgrade stammt und warum wir wieder upgegradet worden sind. Ich habe es bei mir in meinem WhatsApp-Status mit Freunden, Familie und Freunden geteilt. Und da haben auch wieder ein paar geschrieben, oh, wie hast du das schon wieder geschafft? Immer dieses Business. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, womit es diesmal zusammenhing. Fakt ist allerdings, also wir sind bei der One World haben wir den Silver-Status, das ist der Status unter Black oder Gold, je nachdem bei welcher Airline man ist. Wir haben sehr, sehr viele Meilen.
Wenn ich sogar Bronze oder ist Bronze schlechter? Ich weiß
Bronze
nicht.
Ist schlechter.
Ach so, okay.
Silver.
Man merkt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich mache nur fleißig, was Sebastian mir sagt.
Genau, melde dich mal hier an, unterschreib mal
ich
das.
Ich habe sogar, glaube ich, ich bin mehr geflogen letztes Jahr und hatte dann kurz sogar mehr Meilen als Sebastian. Da war ich so,
Ja, und Also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass wir halt einen bestimmten Status halt in der Allianz haben, dass wir deshalb irgendwie upgraded worden sind, weil der Flieger vielleicht voll war. Das weiß ich alles nicht, aber das wäre vielleicht eine Erklärung. Wenn das so, das zeigt halt mal wieder, dass es sich lohnt, diese ganzen Meilen zu sammeln. Man sollte immer alles sammeln, was geht, und wer weiß, für was es gut ist.
Zu unserer Überraschung war nicht nur das Flugzeug super neu und alle super cool und nett, sondern unser Gepäck ist auch angekommen.
Ja.
Unsere letzte Erfahrung mit Iberia ist, glaube ich, ein paar Jährchen her. Da sind
das ist
wir
lange her.
Von Tarifa nach Malaga gefahren und von Malaga über Madrid und Dubai
geflogen sind wir.
Na, von Tarifa sind wir nach Malaga gefahren.
Ah ja, stimmt.
Ne? So, und dann sind wir, oder gibt es auch eine Story, aber eigentlich wollen wir ja über Chile reden, aber das eigentlich.
Wir reden
ist
schon seit einer Viertelstunde.
Ja, eben. Nee, wir müssen mal zu Chile kommen, deshalb erzähle ich diese Story
Kommt
jetzt
mal
nicht.
Zum Punkt. Wird vielleicht
genau.
Ein bisschen länger heute.
Wo war ich denn jetzt? Genau, über Malaga, von Tarifa nach Malaga und über Malaga und Madrid und Dubai sind wir wohin geflogen?
Bali.
Und echt? Okay, und da ist dein Gepäck verloren gegangen, ne?
Zwischen Malaga und Madrid.
Ja, genau.
Und mein Handgepäck, was ich einchecken musste. Aus irgendeinem Grund musste ich mein Handgepäck einchecken. Die wollten das irgendwie nicht mit in den Flieger nehmen. Und dann musste ich es abgeben. Und dann komme ich in Madrid an und mein Handgepäck kommt nicht an.
Ja, auf jeden Fall dachten wir, bei der kurzen Umsteigezeit, die wir diesmal haben, könnte das auch passieren. Aber es ist nicht passiert. Auf jeden Fall sind wir dann sehr erholt. Am nächsten Morgen, Mittag, keine Ahnung, morgen, ne? In Chile angekommen.
Ja, wir sind um 9 oder 10 Uhr gelandet.
Ja, ich glaube auch vormittags, morgens irgendwie. Wunderschöner Frühlingstag, blauer Himmel.
Genau, ne? Also Chile ist auf der Südhalbkugel südlich des Äquators. Das bedeutet, dass
genau
hier ist
umgekehrt.
Jetzt, genau, hier ist jetzt Herbst und da ist dann Frühling gewesen.
Das Coole, was ich tatsächlich selber vorher nicht wusste, irgendwie hatte ich immer so das Bild von Chile, dass das so unterhalb von, keine Ahnung, San Francisco liegt. Ja, also so von der Länge her jetzt, ne, wenn man sich mal die Kontinente anguckt. Aber irgendwie ist mir noch nie aufgefallen oder ich habe es mir noch nie richtig angeschaut, dass ja der südamerikanische Kontinent viel weiter versetzt Richtung Osten liegt als der nordamerikanische. Das wusste ich tatsächlich bis dato nicht oder war mir noch nie so aufgefallen. Da habe ich mir nie so genau angeschaut. Auf jeden Fall war ich ganz erstaunt, dass wir nur 4 Stunden Zeitunterschied zu Chile aktuell haben. Und im Sommer sind es, glaube ich, sogar nur 3 durch die Sommerzeit und Winterzeit. Also man hat nur 4 Stunden Zeitunterschied, was natürlich der Hammer ist, weil Jetlag ist eigentlich kein Problem in dem Fall. Und wir sind dann natürlich dadurch, dass wir auch geschlafen haben, während des Fluges sind wir echt entspannt angekommen in Chile. Und vielleicht müssen wir vorweg auch nochmal sagen, wir waren nicht alleine unterwegs. Also wir waren für einen Auftrag dort. Wir haben ein kleines Filmchen mit einem Kamerateam gedreht in Chile, mit denen wir ja die ganzen 2 Wochen eigentlich unterwegs waren.
Jupp.
Mehr oder weniger. Und wir sind aber in Santiago angekommen und hatten den ganzen Tag für uns alleine und haben das natürlich auch genutzt, um uns die Stadt mal ein wenig anzuschauen. Und wir waren total begeistert, ne? Also es war, man muss dazu auch sagen, es war ein Feiertag, glaube ich.
Es war ein Feiertag.
Es war ein Feiertag, dementsprechend war es. Ja, es war so wie hier irgendwie, irgendwas Katholisches, Evangelisch. Und die Chilenen sind irgendwie ganz cool, die haben diesen katholischen Feiertag und damit es gerecht ist, haben sie den Tag später drauf auch nochmal einen evangelischen Feiertag. Das haben sie uns noch erzählt.
Ja, das stimmt.
Deshalb war es wirklich der Donnerstag und der Freitag war frei irgendwie, damit es fair ist. Total geil. Auf jeden Fall sind wir an diesem Donnerstag dann da gewesen. Ja, Donnerstag Allerheiligen war es dann hier in Deutschland, ne? Hm, macht Sinn. Und sind einfach mal losmarschiert von unserem Hotel in die Stadt hinein. Und ich weiß nicht, ich hatte halt so ich hatte ein Bild von einer engen, lauten, bunten, chaotischen, ich weiß auch nicht, Stadt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es genau das Gegenteil. Breite Straßen, moderne Hochhäuser und was uns sofort aufgefallen ist, kein bisschen, wirklich kein bisschen Müll. Nirgendwo lag irgendwas, keine weiß ich nicht, plattgetretenen Kaugummis, keine Zigarettenstümmel, nichts. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben, und wir sind am Ende der Reise nochmal ganz kurz in die Stadt rein, ich habe in meinem Leben noch nie so eine saubere Stadt, glaube ich, gesehen. Ich weiß es nicht, oder?
Nee, also es war wirklich, also München ist dreckig im Vergleich zu Santiago.
Ja, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Also es ist,
also München wäre jetzt für mich so in Deutschland die Stadt, die am saubersten
Hamburg vielleicht
gefühlt
auch
ist. Ja, ich würde sogar, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist wirklich, München ist dreckig im Vergleich. Also das ist total krass, nirgendwo Müll.
Ja, und wie gesagt, auch keine Kaugummi, ja, so plattgetretene Kaugummis oder sowas, nichts. Also, und es ist jetzt nicht so, dass alle 5 Meter ein Mülleimer da rumsteht. Also, Wahnsinn, das hat uns schon mal total begeistert. Und total modern einfach.
Total moderne Stadt. Total,
also man hat auch eher viele moderne Autos gesehen, nicht unbedingt alte, kaputte Karren, die da rumfahren. Ja, und dann sind wir natürlich, könnt ihr euch vorstellen, erstmal einen Kaffee trinken gegangen, haben auch ein sehr gutes Café gefunden und dann hatten wir noch ein Meeting und dann sind wir später abends nochmal raus, sind zwischenzeitlich nochmal auf den, ich glaube, San Cristobal heißt der Hügel, der,
genau.
Stadt, der Stadt, der Hausberg Santiagos quasi. Auf den sind wir raus mit so rauf, mit so einer, wie heißen denn die Dinger?
Funicula. Nee.
Seilbahn, doch. Standseilbahn ist das, glaube ich, auf Deutsch, das Wort.
Zugbahn, Zug,
Na, die Dinger gibt es auch in der Schweiz ganz viel zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt. Ist keine Zahnradbahn wie hier in die Zugspitze, nee.
Nee.
Ich glaube, eine Standseilbahn heißt das.
Naja, so ein Ding, was hochgezogen wird. So ein Wagen, was den Berg hochgezogen wird. Auf jeden
Damit
Fall.
Sind wir dann auf den Berg hoch.
Ja.
Und hatten
wir hatten uns ja so viel bewegt in diesem Flug, dass wir dann gedacht haben, komm, also da hochlaufen tun wir jetzt nicht.
Nee, das war tatsächlich ein Zeitgrund. Wir hatten nicht mehr,
nein,
so viel Zeit.
Nicht mehr so viel Zeit.
Und es war ganz cool irgendwie, macht man das so.
Also man muss dazu sagen, ne, also ein Tor weg. Also der ein oder andere, der weiß ja, der die Weltgeschehen vielleicht ein bisschen verfolgt, weiß, dass die politische Lage in Chile jetzt gerade vielleicht ein bisschen angespannt ist und da relativ viel in den Medien zugeschrieben und gesehen wird, wie viel protestiert wird und dass Millionen von Menschen in Santiago tatsächlich regelmäßig sich treffen und protestieren, Steine schmeißen, sich mit der Polizei anlegen, die Polizei sich mit denen anlegt und so weiter und so fort. Und das passiert. Punkt. Kann man, ist so. Das stimmt, was die Medien da sagen. Allerdings haben wir davon relativ wenig mitbekommen.
Wir haben halt die Ecke dann gemieden, wo es stattfindet.
Also wir waren,
haben tatsächlich
in Bella Vista, das ist so dieses Viertel, das Ausgeviertel von Santiago.
Wo die ganze Street Art ist und so. Mhm.
Und da das Nachbarviertel Plaza Italia, das ist der Ort, wo sich die Leute treffen. Und wir sind durch Bella Vista durchgelaufen, man hat dann schon hier und da gesehen, so, also das dann tatsächlich schon, Schmierereien an der Wand, so gegen die Politiker, was alles relativ neu gewesen sein muss. Und
ja, und einige Läden waren verbarrikadiert,
genau,
ne? Also die
genau.
Hatten so, wie man es vielleicht aus dem Kölner Karneval kennt, keine Ahnung.
Ja, genau. Also die Coffee Gang hat ja zum Beispiel auch immer alles zu.
Einfach so 11. Holzbretter vor ihren Fenstern, damit die nicht eingeschlagen werden. Und das aber hauptsächlich westliche Marken hatten das, ne? So irgendwie so die ganzen.
Nee, eigentlich alle auch Supermärkte.
Ja,
und
auch
alle.
Supermärkte.
Das hat man gemerkt, aber auch nur in dem Stadtviertel, muss man dazu sagen. Wir haben in einem Stadtviertel etwas außerhalb.
Da hat man nichts
gesehen. Da hat man gar nichts gesehen. Also wir waren nicht im Zentrum, wir waren, ich würde mal
sagen.
Ja,
das war ein bisschen schade. Wir sind
10, 15 Minuten waren wir von, ja. Also auf der anderen Seite von diesem, wie heißt der Berg? Monte Cristo?
Nee. Cristobal.
Cristobal,
San
genau.
Cristobal, glaube ich.
Wir waren auf der anderen Seite des Bergs und da hat man gar nichts, nada niente mitbekommen.
Ja.
Also ganz normal. Leute sind auf der Straße rumgelaufen, Autos.
Viele junge Leute hat man
ja
auch gesehen, ne? Ja.
Und auf jeden Fall sind wir halt hoch mit dieser Seilbahn hoch auf den Berg und dann haben wir uns die Stadt von oben angeschaut. Dann konnte man auf dieser Plaza Italia auch sehen, wie sich die Leute halt angefangen haben
wir
zu treffen.
Wir waren halt recht spät unterwegs, war
ja,
halt
ja
schon irgendwie Nachmittag 17 Uhr. Und
dann sind wir da oben rumgelaufen und dann auch irgendwann wieder runter. Und zurück ins Hotel.
Ich wollte noch was sagen,
ja,
bevor du jetzt irgendwie zum nächsten Punkt kommst. Von da oben hat man dann nämlich auch gesehen, die Stadt hat ja irgendwie, ich glaube, 5 Millionen Einwohner oder das komplette Ballungsgebiet hat 7. oder noch mehr. Aber von da oben, also das Gefühl, das wir ja unten hatten, war ja schon, es ist ja überhaupt nicht eng hier oder es ist überhaupt nicht chaotisch. Und von diesem Hügel konnte man dann auch sehen, wie weitflächig Wahnsinn. Die Stadt ist. So ein bisschen erinnert mich das an amerikanische Großstädte. Ich weiß nicht, wenn man so diese Bilder aus L.A. kennt oder so, ne? Also so eine richtig breite Stadt. Hier und da immer mal wieder ein paar Hochhäuser, die sich zusammentun und im Hintergrund gigantische Berge. Also wir hatten so eine gute Sicht, dass man tatsächlich die Anden in der Ferne sehen konnte. Und ich habe keine Ahnung, welcher Berg es war, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Irgendwas mit P, glaube ich, ist er. Auf jeden Fall konnte man ganz in der Ferne, ich glaube, du hattest den gesehen, ne? Ich hatte den gar nicht erst wahrgenommen, einen gigantischen Berg sehen mit Schneegipfel. Und wenn ich richtig recherchiert habe, muss der ungefähr 5.500 Meter hoch sein. Also ich weiß gar nicht, ob ich jemals so einen großen Berg irgendwo mal gesehen habe. Auf jeden Fall Wahnsinn. Wahnsinnsbild war das. Ja, und tatsächlich hat es mich auch ein bisschen an L.A. erinnert, ne? Wo du auch die Wüste mit den Bergen im Hintergrund hast. Wahnsinn. Also war echt cool. Und was mich auch fasziniert hat, sau viele Mountainbiker waren da unterwegs und alle haben Helm getragen. Alle, ja. Die in der Stadt Fahrrad gefahren sind oder Mountainbiken waren, alle hatten einen Helm auf. Und wenn ich einmal eine Person entdeckt hatte, die keinen Helm auf hatte, dann stand sie gerade an der Ampel und der Helm war gerade abgenommen und hing am Lenkrad. Also wirklich, ich war fasziniert.
Also schon sehr
sehr fortschrittlich, sehr modern.
Ja.
Wahnsinn.
Naja. Also nicht das, ehrlich gesagt, also manchmal fühle ich mich auch ein bisschen doof, wenn ich so eine Aussage treffe, wie ich sie jetzt treffe, aber das habe ich nicht von einem Land in Südamerika erwartet. Nee. Gerade, also ich kenne nur Ecuador und ich kenne viel Mittelamerika. Mittelamerika ist aber sehr weit weg von Chile und ich habe mich mit vielen Leuten auch jetzt in Chile unterhalten, zum Beispiel halt auch in Argentinien, ein Guide, den wir hatten, der dann zum Beispiel halt einfach mal seine Stadt Buenos Aires mit Santiago verglichen hat. Und er meinte, ja, Buenos Aires ist eine alte Stadt und Santiago ist eine moderne Stadt. Und das zeigt sich auch in den Menschen und in der Einstellung zu allem, modern und alt. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass die Leute das vor Ort auch gesagt haben. Es hat gerade angefangen zu schneien übrigens.
Nee, echt?
Ja.
Ach, krass. Ich glaube, wird doch nichts mit deiner Fahrradtour heute.
Nee, weiß ich nicht. Vielleicht. Muss ich mal schauen. Vielleicht reden wir heute noch. Also wir reden schon eine halbe
Stunde.
Reden
ja. Wir sind ja noch gar nicht zu den Highlights gekommen.
Wir haben noch gar nicht angefangen.
Vielleicht fangen wir mit unserem ersten Highlight an. Ich muss das nur in den Worten. Er weiß sofort, was ich meine. Santiago hat es geschafft, in einer unserer Top-Listen, ich glaube, Top-3 Plätze. Top 5, wenn nicht Top 3 Plätze zu gelangen.
Muss man das ganze Wasser runterschauen.
Oh Gott, ja, lecker. Wir haben gerade gefrühstückt, also ich habe keinen Hunger. Aber wenn man mir das jetzt vorsetzen würde.
Ich würde es essen.
Ihr könnt euch vielleicht denken, wovon wir reden. Mm. Ich meine, Kaffee haben wir schon angesprochen. Kaffee gibt es sehr guten in Santiago, sehr viele gute Specialty-Coffee-Shops. Es gibt aber auch, könnt ihr es euch denken, oh Gott, mir läuft tatsächlich auch das Wasser im Mund zusammen, einen so geilen Burger. Oh Gott, war der geil. Unglaublich. Ich muss meine Stimme ein bisschen ändern. Der war einfach. Oh, war der geil.
Der war so geil,
Leute,
so geil.
Dass wir, ich springe mal ein bisschen vor in unserer Reise, der war so geil, dass wir wir waren quasi 3 Tage unterwegs, die Rückreise von da, wo wir dann in Chile am Ende waren, am letzten Tag, bis zu uns nach Hause, hat fast 3 Tage gedauert. In diesen 3 Tagen hatten wir einen 6-7-stündigen Aufenthalt in Santiago de Chile, den wir dazu genutzt haben, um nochmal in die Stadt reinzufahren, um diesen Burger noch einmal essen zu können.
Letztes Mal.
Der Name des Burgerladens ist Street.
Wie die Straße.
Aber mit EA geschrieben, wie Eat.
Genau.
Essen. Was macht diesen Burger eigentlich so geil? Ich habe keine Ahnung. Selbstgemachter Brioche-Bun, richtig schön geil, butterig, matschig. Geiles Fleisch, der Käse so richtig schön reingeschmolzen. Wir haben natürlich auch jedes Mal einen doppelten Cheeseburger bestellt. Wenn schon, denn schon. Die Pommes waren auch sehr gut dazu. Die Soße lecker. Also einfach geil. Der Bacon, also der Speck, schön knusprig gebraten. Also wenn ihr irgendwann mal dort seid, bitte geht da hin. Das ist für alle, die Burger mögen, genial. Und wir haben dann gehört, es gibt noch ganz viele andere geile Burgerläden, aber es war uns egal, wir mussten nochmal den essen.
Wir mussten nochmal, der war wirklich so geil. Ich esse ja immer Barbecue-Burger,
ich
egal.
Ich mag das ja überhaupt nicht, Barbecue-Soße.
Ich liebe es. Der war so geil. Der war so ja. geil. Jetzt muss ich mal, um euch mal ein...
Ich wollte kurz, bevor... Dann kannst du deinen Satz sortieren. Falls sich ein paar Leute fragen, was denn unsere Top-Burger sind, ich nenne einfach mal die drei, die mir jetzt in den Kopf schießen. Also einer unserer absoluten Favoriten ist natürlich Bürgermeister. Bürgermeister in Berlin. Und zwar am Schlesischen Tor. Da ist so ein altes Toilettenhäuschen umgebaut worden. Das ist mittlerweile aber... Ich meine, wir haben ja vor, ich weiß nicht, 5 Jahren in Berlin gelebt. Sebastian vor 8 Jahren hingezogen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Keine Ahnung.
Nicht.
Da war das noch nicht so der hippe Laden, noch nicht so bekannt. Mittlerweile kennt, also ist das auch ein ziemlicher Touristenmagnet. Das ist immer, da ist eine mega Schlange. Aber Leute, es lohnt sich. Sau lecker. Ein anderer super leckerer Burger, den wir gegessen haben, war in Calgary, in Kanada. Regrub. Total witzig. Wir haben dann uns mal angeschaut, Regrub, wie kommt man auf den Namen? Regrub. Hört sich cool an. Cooler Name, warum auch immer. Ja, Regrub ist Burger einfach umgedreht. Haha.
Ja, Regrub.
Burger. Auch sehr lecker. Ja, und Santiago für mich Street Platz 3 fast. Wir haben es schon mal drüber unterhalten. Siehst du, ich vergesse nämlich die anderen immer, wo du meintest, die sind auch sehr gut gewesen. Ah, in Chiang Mai. Der Truck. Ich weiß leider nicht, wie er heißt und ob es den noch gibt.
Ich auch nicht. Anyways, also.
Ja. Hören wir auf, von Burgern zu reden? Fangen wir an, über Chile zu reden, oder?
Zu sprechen.
Was wolltest du denn gerade raussuchen?
Ich wollte jetzt eigentlich gerade mal raussuchen, wie viel wir für diesen Burger bezahlt haben, denn dann weiß man so ungefähr, wie viel etwas in Chile kostet. Ist das jetzt repräsentativ fürs Land? Nein, weil man muss ja überlegen, dieses Land ist erstens wahnsinnig lang und Santiago ist eine Hauptstadt. Das ist in etwa so, als wenn man einen Burger in Berlin essen würde.
Ja, und ein Burger ist natürlich jetzt kein klassisches Essen dort, ne? Also
nee,
wenn man
genau,
normal essen
genau.
geht.
Aber einfach mal, um einfach mal einen Preis zu nennen, 2 doppelte Burger mit einer Cola und einmal Pommes hat gekostet 18.800 Pesos, das sind 22,83 €. Ich habe hier gerade meine N26, mein Konto mal aufgemacht, um die Zahlungen mir mal anzuschauen, die ich so bezahlt habe.
Also ein ziemlich, schon teurer Preis.
Oder hier, Flat White. 2 Flat White bei Biggie Coffee Bar, 4,86 €. Das sind 4.000 Pesos.
Sebastian und ich haben schon überlegt, es gibt ja, kennt ihr den Big Mac Index, der so ein bisschen zeigen soll, wie teuer Länder sind und wir haben überlegt, wir sollten mal den Flat White Index gründen. Auf jeden Fall zeigen diese Preise, dass das Preisniveau in Chile oder dort in Santiago oder sagen wir dort, wo man die Sachen konsumiert, die wir konsumieren oder die man vielleicht hier konsumiert in Deutschland, vergleichbar ist mit Deutschland und teilweise sogar teurer.
Ja, also hier 2 Cola bei im Torre del Paine Nationalpark nach unserer 10-stündigen Wanderung haben 4,85 € gekostet.
Wow.
Das ist schon ziemlich viel. 2
ja,
Dosen Cola.
Der Park ist natürlich dann schon sehr abgelegen.
Ja,
und das darf man dann alles nicht vergessen.
Ja, ja.
Aber ja, das Preisniveau haben wir festgestellt, jedenfalls da, wo wir uns aufgehalten haben und da, wo wir waren, ist vergleichbar mit Deutschland, teilweise sogar teurer tatsächlich.
Ja.
Wir waren aber auch sehr oft in so, wie zu Hause, wie wenn man zu Hause bei Oma essen würde, in so kleineren Restaurants, wo tatsächlich die Chilenen selber auch Mittagessen gehen. Da waren wir auch oft Mittagessen. Da war es ein bisschen günstiger, ne? Da hatten ein komplettes Menü mit Vorspeise, Suppe, Mittagessen und Nachspeise irgendwie 8 € pro Person gekostet.
Ja.
Ne, so
ja.
um den Dreh. Genau. Also das haben wir auch oft, eigentlich jeden Tag dann, als wir da mit dem Team unterwegs waren.
In den ländlichen Gegenden gibt es auch nichts anderes. Man muss auch wirklich dazu sagen, dass Santiago eine wahnsinnig moderne Stadt ist, aber der Rest des Landes halt eben dann nicht mehr so ganz modern ist.
Doch, modern ja, aber nicht, es gibt halt nicht viel.
Einfach keine krasse Infrastruktur. Ja. Ich meine, dieses Land, man muss sich das einfach wirklich überlegen. Also wir sind eine ganze Woche auf Schotterpisten gefahren. Da gab es keine asphaltierten Straßen, weil wir wirklich am Arsch der Welt waren. Aber dann ist das Interessante, du fährst halt viele, viele Kilometer auf Schotterpisten, stundenlang, und dann ist irgendwann wieder eine asphaltierte Stadt. Eine moderne Stadt, mitten im Nirgendwo. Mit
4G.
Mit 4G, ja. Das haben wir dann auch zu schätzen. Also das ist der Grund, warum ihr vielleicht noch gar nichts über Chile gesehen habt und so weiter, ist, dass wir kein Internet hatten. Lange, lange Zeit einfach kein Internet, und dann haben wir irgendwie gesagt,
und manchmal müssen wir das auch genießen.
Ja, ja, und dann haben wir einfach gesagt, weißt du was, wir sind jetzt einfach mal hier und wir nehmen jetzt einfach mal so alles mit und wir teilen die Storys einfach später. Und entsprechend, wenn ihr das gerade hört, wenn ihr noch zuhört, unserem Geschwafel hier, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei und folgt uns dort wahnsinnig gerne, denn dort findet ihr demnächst halt auch wirklich so die ganzen Storys aus Chile und die ganzen Bilder. Wir haben, ich glaube, 6.000 Bilder gemacht in diesen 14 Tagen, und da ist richtig viel geiler Scheiß dabei. Also wirklich, also ein paar wahnsinnig geile Bilder.
Deshalb würde ich jetzt auch immer sagen, dass wir mal zum geilen Teil kommen, das Land selbst. Also
reden können wir, ne?
Wir haben ja, wir sind tatsächlich nur in den Süden geflogen. Also wir haben uns Patagonien angeschaut. Wir waren gar nicht da oben in der Atacama-Wüste, die ja auch wahnsinnig schön sein soll. Also das Team, mit dem wir da unterwegs waren, und alle Leute, die wir getroffen haben auf dieser Reise, haben gesagt, ihr müsst aber auf jeden Fall nochmal wiederkommen und hoch in die Wüste. Es ist Wahnsinn. Und Patagonien ist natürlich auch mega geil, aber die Wüste, da müsst ihr auch hin. Ja, okay, alles klar. Auf jeden Fall waren wir unten in Patagonien. Und ich glaube, die Anreise erzählt auch schon wieder so ein bisschen, wie es da vor Ort ist. Man kann das überhaupt nicht, ich finde, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist oder in Europa, dann kann man so Distanzen überhaupt nicht begreifen.
Also, wobei,
jedenfalls
ich find
auch
so
nicht,
krass,
wenn man so eine Karte sieht. Ich sehe so eine Landkarte und denke mir, ja, okay, da ist irgendwie eine halbe Stunde Fahrt, sieht okay aus. Nee, waren 3 Stunden Fahrt, ha.
Also wir sind schon wahnsinnig viel überall gereist. Wir waren schon überall. Na. Auch in Australien sind wir wahnsinnig viel Auto gefahren, weil es auch so ein wahnsinniges Land ist, oder großes Land ist. Und dennoch war ich nicht darauf vorbereitet,
nee, ich auch nicht,
auf das, was
es
wir
sieht
dort erlebt
haben. Nämlich auch
haben.
Auf den Karten gar nicht so aus.
Nee.
Ich weiß auch nicht.
Auf jeden Fall. Wir saßen wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr viel auf unserem Hintern.
Ja, ich glaube, von den 14 Tagen, die wir vor Ort waren, waren mindestens 5, wenn nicht sogar fast eine ganze Woche nur Reisetage, ne? Also 5 Tage hatten wir ausgerechnet.
1, 2.
Auf jeden Fall sind wir am nächsten Tag von Santiago mit dem zweiten Flieger, der, glaube ich, flog, runter nach Puerto.
Ja, 6. Ach, wow.
6 Tage, ne?
6
Wahnsinn.
Tage.
Wohin sind wir nach Puerto?
Punta Arenas.
Ach so, das andere war Puerto, ja. Nach Punta Arenas geflogen.
Das muss man da auch mal dazu sagen. Also Santiago nach Punta Arenas waren 4 Stunden Flug.
Nein, es waren 2, 2,5. Unter 3 waren es am Ende. 2 Stunden 50.
Okay, dafür habe ich auch eine intelligente App. Die nennt sich App in the Air. Kann ich jedem nur empfehlen. Da kann man sich nämlich so ein Profil machen mit den ganzen Flügen, die man immer so gemacht hat. Und ich gehe da einmal kurz rein. Abgeschlossene Flüge.
Ich glaube, das ist der südlichste.
Santiago, Punta Arenas.
Die südlichste große Stadt.
3 Stunden 30. Da oben,
3 Stunden 30.
Da unten in der Ecke.
Ist das die südlichste Stadt, größte in Chile?
Ja.
Ja.
Und auch der zweitsüdlichste Flughafen der Welt, meine ich. Südlicher ist ja nur noch Ushuaia in
Argentinien. Drüben. Ja, auf jeden Fall sind wir dorthin geflogen. Also die Stadt haben wir uns da nicht angeschaut oder so. Wir sind nämlich direkt abgeholt worden und nach Puerto Natales gefahren. Das waren fast 3 Stunden. Wir waren ziemlich fertig. Ich glaube, wir haben beide unabhängig voneinander immer mal wieder geschlafen auf dieser Fahrt.
Wir sind um 3 Uhr aufgestanden an dem Tag in Santiago, sind dann zum Flughafen, sind dann halt wirklich morgens um 5 oder so, haben wir den Flieger genommen, waren um kurz nach acht,
kurz nach neun,
ja,
irgendwie sowas.
Kurz vor neun oder so, in Punta Arenas, sind dann nochmal 3 Stunden Auto gefahren, waren also gegen 12.
Und sind dann aber in den Norden gefahren.
Genau.
Also das muss man verstehen, wir sind ganz in den Süden geflogen und sind von da, Puerto Natales liegt nördlich von Punta Arenas,
ja.
Sind dann dorthin gefahren und natürlich waren wir schon wach während der Fahrt. Also es war auch echt gigantisch. Die Landschaften, es war einfach nichts mehr um einen herum. Es waren nur noch riesige, weite Flächen.
Flach, es war wirklich.
Ein paar schneebedeckte Berge in der Ferne, einige Farmen und Vögel. Ich habe ganz witzige Vögel gesehen. Also am Ende hat sich herausgestellt, das waren Gänse. Aber die Gänse sahen irgendwie aus wie Greifvögel. Dann haben wir diese, wie hießen die noch? Nandus. Die sehen so ein bisschen aus wie Straußen oder Emus, nur kleiner. Sind wohl aber gar nicht verwandt mit denen, auch sehr interessant. Geht ja auch nicht, ist ja ein anderer Kontinent. Aber ja, ganz viele Vögel haben wir schon gesehen. Einige Schafe, Rinder. Hatten wir da schon wie heißen die?
Guanacos
gesehen? Guanacos? Ja, wir hatten schon ein paar gesehen, ja. Ne? Vielleicht wollen wir kurz erzählen. Es gibt Guanacos, Alpakas, Lamas und was war das vierte?
Vicuñas.
Und da unten, wo wir waren, in Patagonien, da gibt es nur die
Guanacos.
Guanacos. Gott, was für ein Wort. Ja, süße Viecher, witzige Tiere. Das sind quasi die Kamele.
Irgendwie hässlich, aber irgendwie
auch nicht. Ja, genau. Und dann sind wir in Puerto Natales angekommen. Gegen, keine Ahnung, Mittag. Und in einem saugeilen Hotel gelandet. Remota.
Wirklich wahnsinnig.
Wahnsinn.
Gut. Also, das ist in Puerto Natales, außerhalb, ein Kilometer außerhalb von Puerto Natales. Und
sieht schon von außen total futuristisch aus.
Haben wir da Mittag gegessen sofort?
Ja, nicht sofort. 2 Stündchen später. Wir haben ja noch mit einem Guide uns getroffen und besprochen, was wir die nächsten Tage machen.
Ja, stimmt. Und dann haben wir da eingecheckt, ein tolles Zimmer, modern, mit Blick auf
Das ist so eine Mischung aus modern und traditionell. Also man findet hier und da auch immer so, Deko-Elemente, Decken, Vasen, die halt von den Einheimischen dort gefertigt werden. Also echt cooles Hotel. Sehr,
ja.
Sehr cool.
Ja.
Ich habe dann aber herausgefunden, ich habe dann im Anschluss ein bisschen recherchiert, da gibt es einige coole Hotels da in der Gegend, die auch ähnlich so sind.
Mhm.
Und erinnerst du dich an dieses kleine Häuschen da direkt am Wasser?
Ja.
Also du hattest das so schön ausgedrückt, die Chilenen oder die da unten in Patagonien, die haben so einen coolen Stil und vielleicht wissen sie gar nicht, wie cool das ist auf jeden Fall. Weißt du noch, wie du das gesagt hattest?
Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, ja, aber ich glaube, dass sie nicht wissen, was sie da tun und trotzdem halt irgendwie.
Sau cool. Also,
und jeder Hipster in Berlin, der würde von Neid sterben.
Ja, so.
Und sie bauen da einfach nur irgendwas hin. Also es sieht einfach alles extrem, extrem stylisch und cool aus. Und hat mich wirklich fasziniert.
Wir waren dann dort und haben besprochen, was wir in den nächsten Tagen machen sollen. Hintergrund ist der nächstgelegene Park ist, komm, du kannst das so schön mit.
Torres del Paine,
ja.
Den kennt natürlich jeder.
Den kennt, glaube ich, jeder. Das sind diese drei, ja, das ist auch der Name.
Na, dieses Massiv,
diese drei
Türme. Drei
Zacken, Türme. Genau. Und das Hotel.
Torres heißt Türme.
Türme
des Paine.
Paine ist blau, der Himmel. Das hat er uns erzählt, der Anwalt.
Okay.
Dann haben wir besprochen, was wir die nächsten Tage machen. Auch mit dem Team vor Ort, mit dem Kameramann. Wie gesagt, wir haben dort einen Film gedreht, gemeinsam mit Chile. Und sind mal gespannt, wann der kommt. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Mal gucken, was da draus entstanden ist. Wir hatten auf jeden Fall eine saugeile Zeit mit dem Team, war richtig cool. Jedenfalls mussten wir dann erstmal besprechen, was wir so die nächsten Tage machen wollen, was wir filmen wollen, was wir fotografieren wollen. Und die Sache in Patagonien ist das Wetter. Es kann den einen Tag 25 Grad sein und den anderen Tag schneien. Und das haben wir auch erlebt. Dazu aber gleich mehr. Wir haben dann besprochen, was wir machen, haben uns geeinigt. Dann haben wir Mittag gegessen und dann sind wir in dieses Städtchen reingelaufen, ne? Puerto Natales.
Mhm. Wie gesagt, so ein Kilometer ungefähr.
Ja.
Also
vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, wir sind schon so 15 vielleicht. Minuten reingelaufen. Super windig, hat man schon da gemerkt. Coole Berge im Hintergrund. es liegt direkt am Meer. Auch da wieder kein bisschen Müll, nirgendwo. Dafür hat allerdings Chile sehr viele Straßenhunde.
Ja. Aber
auch da muss man sagen, die sehen alle gepflegt aus, komischerweise. Total süß. Sehen eher aus wie Rassehunde als
gut
wie.
Gut genährt.
Ja, als wie irgendwie Straßenköter, wenn man es so blöd sagen möchte. Also da sind Hunde rumgelaufen, die sahen aus wie ein Golden Retriever oder wie ein Border Collie oder wie ein, keine Ahnung, also richtig hübsche Hunde. Und die waren auch alle freundlich, nicht? Da hätte man, die waren alle nett irgendwie. Also dieses Land hat mich auf vielen Ebenen fasziniert. Keinerlei Müll. Und dann sind wir irgendwie in die Stadt rein und sind auf dem Weg schon an einem richtig coolen Coffee-Truck vorbeigekommen, wo wir dann direkt gesagt haben, hier müssen wir gleich rein. Und Nomad Coffee Truck, richtig
genau.
Cool. Die haben so einen alten Mercedes-Bus umgebaut, da eine kleine Barista-Theke rein und dann ja eine Bar quasi, wo man dann sitzen kann und Kaffee trinken kann. Da sind wir später dann rein. Auf jeden Fall sind wir dann vorher noch durch dieses Städtchen durch. Richtig cool, auch haben da auch wieder ganz viele coole so Läden gesehen, auch Restaurants, die alle irgendwie stylisch aussahen. Wie gesagt, kein bisschen Müll, es war aber sehr windig. Aber wir fanden das auch wieder sehr cool da, ne? Also.
Ja, Puerto Natal hat uns sehr gut gefallen, waren dann auch einen Kaffee trinken in diesem Nomad-Coffee-Truck, der sehr geil war.
Ja.
Das war dann übrigens auch der letzte Kaffee, den wir
für die nächsten Wochen
die restliche Zeit getrunken haben. Danach war das dann eher mau und wir waren dann schon echt sehr abgelegen von
Wir haben dann auf
Schwarztee
umgewechselt. Das war so, wir sind dann irgendwie so 2 Stunden in dieser Stadt rumgelaufen, haben uns das angeschaut, haben da auch gefilmt mit dem Team ein bisschen. Und dann haben wir eigentlich die restliche Zeit nur in diesem Hotel verbracht. Die hatten auch eine Sauna und ja, irgendwie ganz cool. Und dann am nächsten Morgen ging es nämlich relativ früh los. Vom Hotel waren es nämlich leider, jetzt merkt man auch wieder die Dimension, 2 Stunden Fahrt bis in den Nationalpark rein. Beziehungsweise bis an die Tore des Nationalparks. Und dann ist dieser Nationalpark ja auch nochmal relativ groß. Auf der Fahrt in den Park haben wir das allererste Mal Anden. Wie heißen die Anden?
Kondor? Also ein Kondor.
Riesige Greifvögel, bis zu 3 Meter Spannweite. Ja, riesig.
Was ist denn die Mehrzahl von Kondor? Kondore?
Keine Ahnung. Kondor.
Oder einfach nur Kondor?
Ihr wisst, was wir meinen. Ne? Riesige Greifvögel haben wir schon mal gesehen.
Wir haben viele Kondorvögel gesehen.
Aber das ist der Andenkondor.
Genau.
Genau. Ja, und dann sind wir in den Nationalpark rein und es gibt, glaube ich, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, 3 Eingänge in den Park, wo man mit dem Auto reinfahren kann. Reinwandern kann man, glaube ich, über mehrere Ecken. Und ich glaube, wir sind in den nordöstlichsten reingekommen, an der größten Lagune rein. Und von da haben wir eine Wanderung unternommen. 2 Stunden sollte die gehen, weiß ich nicht. Die haben wir unternommen, weil dort die Chancen am größten waren, Wildtiere zu sehen oder wilde Tiere. Wir waren natürlich ganz heiß darauf, vielleicht einen Puma zu sehen. Da wimmelt es ja nur so von Pumas da unten in Patagonien. Uns war aber schon klar, dass die Chance relativ gering ist und wir …
Ich unterbreche mal eben ganz kurz. Line ist gerade sowieso so im Erzählfluss. Ich mache mal eben kurz einen Kaffee.
Oh ja, ich dachte schon, vielleicht, ach, mein Held. Uns war natürlich schon klar, dass wir wahrscheinlich keine Pumas sehen. Und der Guide, der mit uns unterwegs war, das war der, von dem Sebastian gerade erzählt hat, der Argentiner. Der hat dann auch erzählt, er hätte irgendwie in den letzten Jahren, wo er hier unterwegs ist mit Leuten, einmal einen Puma gesehen. Und wenn man so weiß, wie das ist mit wilden Tieren, gerade Raubtiere. Oh, ich glaube, ihr hört jetzt die Kaffeemaschine im Hintergrund, beziehungsweise das ist unsere Mühle, die ist sehr laut. Hört ihr das? Dieses Geräusch? Das ist die Kaffeemühle, also nicht wundern. Genau, man muss eigentlich immer saufrüh dran sein und die Regeln im Park sind aber, ich weiß gar nicht, wann die Öffnungszeiten sind, auf jeden Fall darf man nicht in der Dunkelheit laufen, einerseits um die Tiere nicht zu stören. Es ist super spannend, also ich finde das immer total interessant, wie das alles zusammenhängt. Und manchmal finde ich es auch schade, dass sich dann sehr viele Leute nicht dran halten. Man soll nämlich in dem Park nicht bei Dunkelheit laufen. Einerseits aus Gründen, um sich selbst zu schützen, damit man sich nicht verläuft oder stolpert, weil man nicht richtig sieht. Aber andererseits auch, weil wenn man dann eine Stirnlampe zum Beispiel auf hat, um dann wiederum was sehen zu können, irritiert man damit die Tiere. Hat er jetzt ja, Sebastian hat, ich weiß immer nicht, wie man das richtig aussagt. Genießt, genossen, niesen. Naja, das war gerade das andere Geräusch, was ihr wahrscheinlich gehört habt im Hintergrund. Ja, man soll da nicht abends herumlaufen in der Dunkelheit, weil auch das Licht der Stirnlampen die Tiere irritiert und dazu führt, dass sie ihren Rhythmus ändern. Und dementsprechend unser Wunsch, früh morgens in der Dunkelheit aufzubrechen, um bei Sonnenaufgang zu shooten, was nicht nur unser Wunsch war, sondern auch der Wunsch des Kameramanns, konnte nicht nachgegangen werden aus Tierschutzgründen, was völlig in Ordnung ist. Wir haben dafür dann aber ganz, ganz viele, oh scheiße, wie heißen die Viecher jetzt nochmal? Guanacos? Genau, diese Alpaka-ähnlichen Kamele gesehen. Sehr, sehr witzige Tiere, wirklich witzig. Ein bisschen haben sie mich von ihrer Art her an Giraffen erinnert. Giraffen sind ja auch so sehr putzige Tiere vielleicht. Die gucken einen immer ganz neugierig an. Witzigerweise ist es tatsächlich so, das größte Problem von Giraffen ist ihre Neugierde. Weshalb sie auch sterben oftmals, weil sie denken, ach, was bist du, ein Löwe? Oh, hm. Und dann werden sie gefressen. Ich hatte das Gefühl, dass die Tiere da ähnlich drauf sind. Auf jeden Fall haben die einen auch immer sehr neugierig angeguckt. Leicht dämlich, um ehrlich zu sein, aber irgendwie auch wieder total schnuckelig. Von denen haben wir unendlich viele gesehen, an denen wir auch vorbeigelaufen sind. Ja, und wir sind dann so 2 Stunden da lang gelaufen. Es war eine coole Wanderung. Wir sind auch zu einem Felsvorsprung hochgelaufen, von wo man das Bergmassiv sehr gut sehen konnte. Jetzt nicht die 3 Türme per se, aber das komplette Massiv. Da gab es auch Höhlenmalereien. Und von da sind wir dann weiter. Und dann sind wir noch zu einem Aussichtspunkt über eine riesige Lagune direkt vorm See. Die hat schwedischen Namen, den ich natürlich jetzt nicht weiß. Nötjaksföl, ach, keine Ahnung, irgendwas Schwedisches. Und von da sind wir wiederum weitergefahren zu einem Wasserfall. Und da haben wir dann das erste Mal gemerkt, dass auch andere Reisende in diesem Park unterwegs sind, weil tatsächlich die Wanderung, die wir am Anfang gemacht haben, die wirklich an der äußersten Grenze vom Nationalpark, wir sind auch mehr oder weniger die ganze Zeit an der Grenze des Nationalparks zu einem privaten Farmgebiet rumgelaufen. Also da war leider dann auch ein Zaun. Aber die Natur ist natürlich jetzt nicht auf der anderen Seite des Zauns auf einmal anders. Es war eine gigantische Landschaft. Und dann sind wir von dort nach der Wanderung zu einem Parkplatz gefahren, an eine andere Lagune. Und diese Farben, dieses Türkis dieser einen Lagune oder Fluss oder See, ich weiß nicht. Also sie haben da Lagunen, dann haben sie Seen, dann haben sie Flüsse. Wunderschön. Und da haben wir geparkt und da hat man dann das erste Mal gemerkt, oh, hier sind ja auch andere Leute. Und von diesem Parkplatz sind wir dann los zu einem Wasserfall. Ich glaube Salto Grande, ich weiß nicht mehr, wie er ganz genau hieß. Und da hat unser Guide uns schon gewarnt, dass es extrem windig ist und wir wirklich aufpassen müssen und wir uns vielleicht sogar festhalten müssen gemeinsam und wirklich aufpassen müssen, dass es jetzt kein Scherz ist, dass er uns hier wirklich jetzt ernsthaft warnt vor dem Wind. Und wir so, okay, alles klar. Er war übrigens auch ganz süß. Als wir am Anfang gewandert sind, hat er mich gebeten, dass ich bitte unseren Followern und Lesern sage, dass Patagonien wirklich windig ist, insbesondere im Sommer. Ja, somit wisst ihr das jetzt. Es ist wirklich windig in Patagonien. Also immer schön ein Stirnband oder irgendwas mitnehmen. An alle Frauen, Haargummi hilft sehr. Ja, es ist windig und das haben wir dann auch zu spüren bekommen. Wir sind dann zu diesem Wasserfall, gigantisch schön. Da ist schon ein bisschen gewindig Und dann sind wir vom Wasserfall, geht man, weiß ich nicht, 200 Meter, noch nicht mal hoch zu einer Aussichtsplattform, von der man dann den größten Berg in diesem Massiv sieht, plus wieder ein Fluss und ein See davor. Und oh, diese Farben, ich kann es nicht euch anders sagen, als es war gigantisch. Also ein Türkis habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Auf jeden Fall hat es dann gewindet wie noch was und das ganze Wasser von dem See ist tatsächlich hoch in die Luft geschossen. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und Sebastian, ich, also Sebastian vielleicht nicht, ich wiege ein bisschen weniger als Sebastian durch meine kleinere Größe. Ich bin fast umgewindet worden. Hier kommt der Kaffee, juhu. Es war gigantisch. Also so einen Wind habe ich tatsächlich noch nicht gespürt in meinem Leben. Jedenfalls konnte ich mich nicht aktiv daran erinnern. Es war aber noch nicht so schlimm. Es gibt wohl noch schlimmeren Wind dort und wir fanden den schon total krass. Wir sind aber trotz alledem.
Also wir mussten uns auf den, ich bin wieder zurück, wir mussten uns auf den Boden legen.
Wir mussten uns auf den Boden legen. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass sich so ein Wind jemals, ich meine, Kapstadt ist auch sehr oft sehr windig, ja. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt, wirklich.
Also das waren ja hunderte km/h.
Ja, weiß ich nicht.
Also doch.
Also ich habe im Nachhinein jetzt ein bisschen recherchiert und gelesen, dass bis zu 180 km/h Windgeschwindigkeiten in Patagonien gemessen werden.
So, und du erinnerst dich, wir sind da reingelaufen und da waren ja diese Schild von wegen 30 km/h ist grün, bis 60 km/h ist gelb und ab 80 km/h ist rot.
Ja.
Und ich
das Schild war schon kaputt.
Ja, genau. Und ich habe so hab ihn gefragt, ich so, sag mal, waren wir schon im roten Bereich? Und da ist er weit drüber.
Ja, also eigentlich hätten wir da wahrscheinlich gar nicht langlaufen dürfen.
Also wirklich weit drüber. Und hast du auch erzählt, dass wir am See waren, wo dann dieser Windstoß kam und das richtig wehtat von diesen ganzen Steinen, die uns da so
Nee, ich hatte nur erzählt, dass wir am See waren und so weit war ich ja noch nicht. Ich war gerade dabei, dass wir an dem Wasserfall waren, dann diese 100 Meter nach oben zu dieser Aussichtsplattform und dann das erste Mal dieser Wind kam und auch das ganze Wasser hochgepeitscht wurde. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das war der Wahnsinn. Da kam eine Wasserwolke uns entgegen, die vom Wind vom See hochgewirbelt wurde. Aber von da hatte man halt diesen gigantischen Ausblick auf diesen, ich erzähle schon die ganze Zeit, diese Farbe, dieses Türkis, auf diesen türkisen See mit diesem gigantischen Berg. Wie hieß der Pine Grande, ne? Der größte.
Pine Grande, ja.
Genau, der misst 3050 Meter, also ein bisschen höher als unsere Zugspitze. Hört sich jetzt nicht sehr hoch an, gerade wenn man das mit den anderen Bergen der Anden, die bis zu 6000 Meter hoch sind, vergleicht oder über 6000 Meter. Aber was man bedenken muss da unten in Patagonien ist, dass man fast überall, wenn man nicht auf dem Berg steht, auf Seelevel ist. Also ja. Wie war das, Puerto Natal? Es liegt auf 10 Meter über den Meeresspiegel.
Ja, ja, also
von daher ist natürlich das eine andere Dimension. Wenn du von 0 auf 3000 guckst, ist das anders als von 1000 auf 3000.
Man muss sich überlegen, wenn du von hier, von unserem Balkon auf die Zugspitze schaust, dann schaust du halt von ungefähr 650 bis 700 Meter auf 2960 Meter.
Ja. Von daher, ja, also der ist 3050 Meter hoch, hat auch einen gigantischen Gletscher auf seinem Gipfel. Ja, und wir sind dann trotz des Windes weitergelaufen, weil, also dieser Weg, ich weiß auch nicht, es hat mich total fasziniert, es war so eine urige Landschaft. Wir haben es, ich bin jetzt kein Fan davon zu vergleichen, aber um so ein bisschen, einen Vergleich zu machen, hat es mich so, was diese Art der Landschaft angeht, so ein bisschen an Tasmanien erinnert. Diese Bäume, diese fast toten Bäume, dieses Moorartige.
Naja, man vergleicht ja immer damit, was man zuerst gesehen hat.
Genau, also das hat mich so.
Das als Referenzpunkt zu haben.
Das wäre mein Referenzpunkt. Macht auch Sinn, weil wenn man sich mal die Erdachse anschaut, dann liegen diese Regionen, Patagonien, wo wir waren, plus und Tasmanien relativ auf dem gleichen Breitengrad, ne? Relativ. So.
Patagonien ist südlicher, glaube ich.
Ja, kann sein. Aber ja, das hat mich sehr erinnert. Und ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll, außer dass es gigantisch war. Jetzt rede ich schon die ganze Zeit, vielleicht willst du weitermachen. Wir sind dann
Grimassen. Ich lache die ganze Zeit.
Ich weiß auch nicht, Sebastian. Ich glaube, der zweite Kaffee tut dir nicht so gut. Nein, wir sind da weitergelaufen und wir sind dann zu einem Aussichtspunkt gelaufen, auf dem man diesen Blick auf diesen großen Berg hat. Und
sag mal, wir sind gerade erstmal bei Tag 3 oder 4. Wir haben schon eine Stunde geredet.
Ach du Jemine, ja, das Land bietet einfach so viel. Dann versuchen wir mal schneller zu reden. Und zwar sind wir diesen Weg lang gelaufen. Unser Guide war richtig witzig drauf. Er meinte, ach, das sind 15 Minuten. Wir haben am Ende, glaube ich,
so, ich habe mal Line mal so ein bisschen rausgedreht. So, mein Mikrofon ist jetzt aus. Hallo. Ach, Spaß. Nee, also krass.
Bin ich wieder
du hast ja, ja, du bist wieder da. Du hast ja noch gar nicht erzählt. Okay.
Darf ich kurz eine, also ja, wir haben dann eine Stunde für den Weg hin und zurück anstatt 15 Minuten
ja
gebraucht. Es war sauwindig, aber es war gigantisch schön und der Guide meinte auch, dass das so sein Lieblingsteil ist. Und von da konnte man ins französische Tal, ins French Valley schauen. Das French Valley ist einer der Teile, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, den W-Track und den O-Track in dem Nationalpark, also zwei Fernwanderwege. Und das French Valley ist ein Teil des W-Tracks, den man geht. Und das sah echt cool aus, also richtig grün und ja, gigantisch. Im Anschluss waren wir Mittagessen und sind dann eigentlich aus dem Park wieder rausgefahren. Ne? Mehr brauche ich jetzt zum ersten Tag gar nicht sagen.
Ja, mehr muss nicht sagen. Wir sind dann zurück, Hotel, lecker Abend gegessen. Und ich war dann immer, also schon, das war dann schon die irgendwie so die zweite oder dritte Mahlzeit, die wir in diesem Hotel zu uns genommen haben. Und ich war jedes Mal wirklich fasziniert von dem Essen und habe dann kurz vor unserer Abreise am nächsten Tag, nee, am übernächsten Tag, erfahren, dass der Koch von dem Hotel Remota bei Can Roca gelernt hat. Und für alle, die denen das jetzt überhaupt nichts sagt, ist das überhaupt nicht schlimm, aber Can Roca ist oder gehört zu den besten Restaurants der Welt, liegt in Girona in Katalonien.
Barcelona.
In Katalonien. Nee, Girona ist nördlich von Barcelona.
Ich hatte das falsch verstanden.
Jordi Can Roca und seine zwei Brüder gehören zu den besten Köchen der Welt. Und der Koch halt eben von Remota hat bei denen gelernt und bei denen gearbeitet. Und entsprechend
das
war das kein Wunder.
Ja.
Ja, genau. Also war das wirklich faszinierendes Essen am Ende der Welt, am Arsch der Welt war. Wirklich gigantisch, was die da unten in diesem kleinen Ort gezaubert haben, weil ich stelle es mir ziemlich schwer vor, diese ganzen Gerichte, diese ganzen Zutaten da unten hinzubekommen. Die versuchen wirklich viel lokal zu machen, aber natürlich brauchst du halt immer irgendwelche Dinge von außerhalb. Und das hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert. Für alle die uns mittlerweile ein bisschen kennen, die wissen halt schon, dass wir
kleine
also,
Gourmet-Freaks.
Ja, keine kleine Gourmet-Freaks. Also es ist halt so, also ich bin auch total zufrieden mit, weiß nicht, mit einem Sandwich oder sonst irgendwas. Also ich brauche einerseits nicht viel, kannst mir irgendwie eine Tütensuppe oder halt irgendwie so ein Trockennahrung auf den Berg setzen und ist alles wunderbar.
Eigentlich sind wir total anspruchslos.
Total. Es hört sich jetzt vielleicht, das kann man sich vielleicht auch nicht so ganz vorstellen, wenn wir halt von irgendwelchen Burgern in Santiago schwärmen und sonst irgendwas.
Wir essen übrigens auch andere Dinge als Burger.
Das ist ja immer nur, also auch wenn wir hier sehr viel reden, ist das alles natürlich immer nur sehr einseitig und nur die, die uns wirklich kennen, die wissen, wie wir drauf sind. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir relativ anspruchslos sein können.
Ja.
Können,
aber wenn es anders
können.
Geht, warum
aber
nicht?
Aber wenn es anders geht, warum nicht? Und deswegen war ich sehr, sehr überrascht. Man kann mich auch in ein Zwei-Sterne-Hotel setzen und da ein ganz normales Buffet machen. Esse ich auch. Ist auch okay. Aber desto mehr genieße ich es, wenn ich halt dann überrascht werde mit irgendwas ziemlich Geilem. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Am Arsch der Welt, so ein geiles Essen zu bekommen, habe ich nicht erwartet. Und entsprechend war ich sehr begeistert.
Und zudem haben die in Chile sehr, sehr leckere Weine.
Ja. Mm. Ja, Chile ist ja auch, hat ein sehr großes Weinanbaugebiet.
Ja.
Und
sehr lecker.
Sehr, sehr lecker.
Ja.
Anyways, next day. Wir haben sehr gut geschlafen nach diesem langen Tag und dann sind wir wieder relativ früh aufgestanden.
Wir sind an dem ersten Tag auch fast 20 Kilometer gelaufen.
Ja.
Ne? Also es hörte sich jetzt nicht so an, aber wir sind relativ viel zu Fuß unterwegs
gewesen.
Ich muss
mal hier nochmal mein intelligentes Telefon mir anschauen. Und
wir waren viel unterwegs.
Aktivitäten.
Auf jeden Fall war für den zweiten Tag im Nationalpark geplant, dass wir die andere Seite des W-Tracks quasi machen. Und zwar zum Mirador Base de Torres. Ich kann immer nicht so schön Spanisch aussprechen, das tut mir leid.
Base de las Torres.
So, Genau. Und zwar ist das der Aussichtspunkt, von dem man diese drei Türme am besten sieht. Also dieses, wenn man danach googelt und das Bild
19
sieht,
Kilometer sind wir am ersten Tag gelaufen.
Ja, krass. Wenn man googelt danach und das Bild, das entsteht dort.
Ja.
Bei diesem Aussichtspunkt.
Ja. La Torre del Paine halt.
Genau. Und es war klar, das ist kein Rundweg, das ist nur rein ins Tal und wieder raus. Der Guide meinte, irgendwie sind auf jeden Fall 20 Kilometer. Ich glaube, es waren 25 am Ende. Es hieß,
also gelaufen sind wir 29,5.
Ach krass. Es hieß, 4 bis 5 Stunden brauchen wir für One Way. Ja. Und wir nur so, oh Gott, das heißt mit Fotostops, Kamerateam dabei, brauchen wir ja wahrscheinlich für die ganze Tour 12 Stunden hin und zurück. Aber gut. Machen wir. Und dann sind wir los in den Park rein. Sind auch früh morgens los, damit wir so früh wie möglich loslaufen können im Hellen. Und es war wolkenverhangen, es war regnerisch. Den Tag davor hatten wir wirklich, ich glaube, fast blauen Himmel. Wir hatten Sonnenbrand, Sebastian und ich, einen leichten. Und an dem,
meine Nase pellt sich immer noch.
Nase pellt sich immer noch. Und jetzt am zweiten Tag im Nationalpark war es regnerisch. Man hat das Bergmassiv gar nicht gesehen, weil es in Wolken verhangen war. Ja, und dann waren wir so ein bisschen, ja, sollen wir überhaupt dahin wandern? Weil wir sind ja auch hier, um Material zu shooten. Ja, und der Guide meinte, naja, ist halt Patagonien. Es kann auch sein, dass gleich die Sonne scheint oder dass es gleich schneit oder wie auch immer. Auf jeden Fall stehen die…
Hat auch die Sonne geschienen.
Ich wollte das jetzt nicht vorwegnehmen.
Aber nicht bei uns.
Auf jeden Fall, ja, haben wir uns dann im Team, es war dann noch ein zweiter Fotograf dabei, wir waren dann, glaube ich, zu 8 oder so, haben wir uns entschlossen, dass wir es trotzdem versuchen und die Wanderung machen. Wir haben es dann auch gemacht. Es hat anfangs geregnet und umso höher wir gelaufen sind, ich glaube, wir haben einen Höhenunterschied von 800 Metern hingelegt bei der Wanderung. Wir sind auf 800 Meter hoch von null, mehr oder weniger. Es hat angefangen zu schneien.
Und nicht wie?
Die Schneegrenze ist relativ niedrig dort in Patagonien. Ich glaube, bei 600 Metern oder so. Oder noch tiefer war das?
Noch tiefer.
Ja, und dann sind wir durch den Schnee durch. Durch den Schnee durchgelaufen. Sebastian guckt mich komisch an, weil ich zu sehr gelacht habe. Egal. Wir sind dann durch den Schnee durch. Es hat immerhin nicht mehr geregnet. Das war gut. Aber dann hat es geschneit. Und man hat auch nichts gesehen. Es war sehr witzig, wir sind dann wirklich durch tiefen Schnee gestapft am Ende. Also man läuft einen ganz normalen Wanderweg entlang und am Ende kriecht man eigentlich über Felsen hoch bis zum letzten Aussichtspunkt. Und das war alles im Schnee. Aber wir hatten eine sauwitzige Zeit. Wir haben uns, glaube ich, wir haben tatsächlich nicht so lange gebraucht am Ende. Ich glaube, wir haben 3,5 Stunden hoch und 2,5 Stunden runter gebraucht. Liegt natürlich auch daran, dass wir dann nicht so oft stehen geblieben sind und fotografiert haben, weil man einfach nichts sehen konnte. Wir waren ungefähr 8 Stunden hin und zurück unterwegs, oder? Ja, doch, kommt hin.
Ja, doch, irgendwie sowas. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Also,
oder 6 Stunden, wir waren relativ flott. Also
nee,
der Guide
nee,
meinte
nee,
auch,
nee,
wir
nee,
waren
nee,
echt
nee,
schnell.
Nee. Also auch mit Pause und allem drum und dran, wir waren da schon ordentlich lang unterwegs. Also
ja,
auf gar keinen Fall 6 Stunden.
Nee, reine Gehzeit, bin ich jetzt der Meinung. Wir haben auch mal Pause in diesem Refugio gemacht.
Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht.
Auf jeden Fall, ja, wir haben nichts gesehen. Wir waren dort an diesem Aussichtspunkt.
Genau, also wir sind da oben angekommen und man hat eigentlich die Hand vor Augen nicht gesehen. Und ja, die Torres, dieses schöne Bild. Ich dachte so, ah cool, das wird unser Lead-Image, so nennt man das ja. Das, was man halt benutzt für Chile und der war gar nichts. Also wir müssen uns ein anderes Bild überlegen. Wir haben noch ganz viele andere tolle Bilder aufgenommen, aber das, was wir uns vorgenommen hatten, das war nichts. Es war eine saugeile Wanderung, muss man dazu sagen.
Wir hatten
es hat wirklich,
unheimlich viel Spaß.
Wir haben viel Spaß gehabt, das ganze Team.
Wir haben 8 Stunden durchgequatscht, geredet.
Aber das, wofür wir eigentlich gekommen sind, und zwar die Aussicht, die haben wir nicht gesehen. Aber dafür haben wir eine geile Zeit gehabt, wir können darüber eine Geschichte erzählen. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich sehr, sehr überrascht war. Die Guides waren nicht wirklich überrascht über das Wetter. Es war so, ja, es war Patagonien halt, das muss man einfach wissen. Ich war allerdings überrascht über die vielen, vielen Menschen. Und wenn ich sage viele, sagen die Guides, das ist gar nichts. Aber es waren schon einige Leute dort auf dem Track unterwegs, die in Sneakern unterwegs waren.
Also Nikes.
Waren. Nikes, Converse.
Nicht mal richtige Socken anhatten.
Ja, Socken ist, glaube ich, das kleinste Problem. Also wirklich Schuhe ohne Profil mit flacher Sohle, die reihenweise, natürlich auch, die haben natürlich auch nicht erwartet, dass es schneit, aber auch wenn
ja,
es nicht gerade
schneit.
Man muss
dazu sagen, man hat den Schnee ja schon gesehen. Ne?
Ja, ja. Aber damit wandern gehen. Und wir haben uns dann lange darüber unterhalten, die Guides und ich oder wir und ich, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Was mir aber immer auffällt, beziehungsweise meine Theorie jetzt am Ende irgendwie ist, dass die meisten Leute halt irgendwie der Meinung sind, Wanderschuhe sind, weiß ich nicht, sind groß, sind schwer, sind unpraktisch zum Reisen. Und wenn ich halt einen Schuh für alles mitnehmen kann, dann mache ich das doch so. Das ist okay, wenn man das macht, aber dann sollte man meiner Meinung nach keine krassen Wanderungen machen, weil das einfach viel zu gefährlich war. So viele
Leute sind ausgerutscht,
haben sich richtig wehgetan und oder beides haben wahnsinnige Angst gehabt, weil es scheiße glatt war, auch mit unseren guten Wanderschuhen war es scheiße glatt. Und die haben dann einfach Höhenangst gehabt, haben sich, da war dann Spanierin, die konnte noch nicht mal den Berg runterrutschen. Die musste gerettet werden von den Guardabosques, die dann hochgekommen sind, weil sie sich nicht mehr getraut hat, einen Schritt vor dem anderen zu machen. Die dann angefangen hat, den Schnee wegzuräumen, den plattgedrückten Schnee hat sie angefangen wegzuräumen, weil sie
das
nur
noch...
Das
war jetzt natürlich auch ein sehr extremes Beispiel.
Ja, aber das ist aber einfach so. Es ist ja dieses, was ich damit sagen möchte, ist, man denkt ja immer nur so ein bisschen an sich und man möchte ja irgendwas sehen und läuft man da hoch und solche Geschichten. Das ist ja auch alles okay, dafür ist man ja auch bis ans Ende der Welt gereist. Allerdings bringt man sich und andere in Gefahr, wenn man halt dann so anfällig für solche Dinge ist. Weil ist ja so ein, das Wort entfällt.
Kettenreaktion.
Ja, eine Kettenreaktion, ne? Wenn der eine Angst hat und die andere sowieso
ja,
unsicher
ist. Das hat
man
dann gemerkt, dann auf einmal fingen alle an, auf ihrem
auf
Arsch,
einmal, auf einmal
sich auf ihren Hintern zu setzen und den Weg runterzurutschen, anstatt
genau,
einfach zu gehen.
Genau, hat sich da alles gestaut und dann saßen alle auf dem Hintern und sind da versucht, den Weg runterzugehen, nur weil halt ein oder zwei Angst hatten. Und das finde ich, das kann nicht sein. Und entsprechend sollte man...
Also Leute, wenn ihr vorhabt, irgendwie eine Outdoor-Destination zu besuchen und zu wandern, nehmt Wanderschuhe mit. Es gibt auch Wanderschuhe der Kategorie B, die sind eigentlich für alles gut, außer wenn man richtig krass alpin unterwegs sein möchte, die nicht schwer sind und nicht, die saubequem sind. Also da gibt es einige Modelle.
Genau.
Nehmt die einfach mit.
Es gibt verschiedene Kategorien, wie Line gerade gesagt hat, B zum Beispiel, es gibt auch BC und so weiter und so fort. Gibt es einen sehr, sehr guten Beitrag auf einem von uns bekannten Blog, den kennt ihr auch. Da geht ihr drauf und dann sucht ihr einfach nach Wanderschuhen und da gibt es einen sehr, sehr ausführlichen Beitrag zum Thema Wanderschuhe und was man da beachten soll und so weiter und so fort. Und dann ist man eigentlich
wir
auf Nummer sicher.
Wir haben immer ein paar dabei, selbst wenn wir nicht vorhaben zu wandern. Und tatsächlich war es bei dieser Reise nicht geplant, dass wir diese Wanderung machen werden. Und dennoch hatten wir unsere Wanderschuhe dabei. Wir haben verschiedene Wanderschuhe, Sebastian und ich. Und wir haben ein paar, das gehört zur Kategorie B, würde ich sagen, das total leicht ist und dennoch genügend Stabilität für auch so eine Wanderung gibt.
Ja, und wahnsinnig bequem. Das mal eben ganz kurz, also ist also auf jeden 100% meine Meinung und ich reg mich dann hier und da immer mal gerne auf und das könnte man immer.
Wir haben auch schon Leute gesehen, die in Flipflops irgendwelche Berge hochlaufen.
Also, ne?
Ja, naja, anyways. Auf jeden Fall, das war unser zweiter Tag in dem Nationalpark, unser letzter auch. Wir sind nämlich am nächsten Tag einen ganzen Tag gereist, zickzack gefahren, geflogen. Wir sind dann nämlich von Puerto Natales, wieder in den Süden, nach Punta Arenas. Von Punta Arenas mit dem Flugzeug nach Puerto Montt. Von Puerto Montt, also in den Norden geflogen. Von Puerto Montt in den Süden nach Balmaceda geflogen. Und von Balmaceda in den Norden wieder gefahren.
Nach Puerto Chacabuco.
So, also wirklich ein Zickzack. Also von in den Süden gefahren, um in den Norden zu fliegen, um in den Süden zu fliegen, um wieder in den Norden zu fahren.
Gigantisch, dieses
irre.
Land.
Es gibt einfach das Problem, dass das ja die Region total zerklüftet ist. Also es sind wahnsinnig viele vorgelagerte Inseln, dann hat man Fjorde, Berge, Gletscher. Bis vor, ich weiß gar nicht, wann das Projekt angefangen hat, in den 90er Jahren, glaube ich. Vor den 90er Jahren gab es da gar keine Straße, die die Ortschaften miteinander verbunden hat. Da konnte man nur fliegen oder die Fähre nehmen. Und dann wurde irgendwann beschlossen, wir brauchen hier eine Straße. Und die wurde dann jetzt auch gebaut, die Carreta Austral.
Carretera Austral.
Ja, genau. Die bis heute nicht fertig ist. Nur ein Drittel der Strecke ist asphaltiert. Und das Ziel ist wirklich, diese Straße, die führt von Puerto Montt bis nach O'Higgins. O'Higgins. Und die sollte noch weiter runtergehen bis nach Punta Arenas oder Puerto Natales. Nur die letzte Strecke kriegen sie einfach nicht hin, weil es wirklich, wirklich schwierig ist, da Straßen zu bauen. Das sind gigantische Berge, dicht bewaldete Täler, Gletscher, Fjorde. Und das ist wirklich ein gigantisches Projekt, was die da aufgezogen haben, diese Straße zu bauen, die halt bis dato zu ein Drittel asphaltiert ist, soll aber noch komplett asphaltiert werden. Ja, so sieht's aus. Deshalb konnten wir jetzt nicht da hochfahren und selbst wenn, hätten wir wahrscheinlich 7 Tage für die Strecke gebraucht.
Wäre mir allerdings aber auch lieber gewesen, dass wir einen Roadtrip gemacht hätten.
Einen kompletten.
Das hat sich aber, hat irgendwie nicht geklappt. Also es ist wirklich, ja, die Strecken sind wirklich riesig. Wir sind, wie gesagt, runter nach Balmaceda geflogen und dann nochmal hoch nach Puerto Chacabuco. Und meine Empfehlung heute, die ich jetzt einfach mal aussprechen würde und bevor wir euch erzählen, was wir alles gemacht haben, wäre nach Puerto Montt fliegen, dort einen Mietwagen nehmen und mit dem bis nach O'Higgins runterfahren und dann von dort irgendwie zurückkommen.
Das ist halt auch wieder, da gibt es ja auch kein Flugzeug.
Ja, es ist halt wirklich ein bisschen schwer, diese ganze Logistik da unten. Ist wahnsinnig schwer. Aber ein Roadtrip mit dem eigenen Auto wäre besser. Haben wir am Anfang nicht gemacht. Wir haben dann erstmal in einem Hotel übernachtet in Puerto Chacabuco, was so Touren anbietet. Und dann sind wir auch zu dem Quellat Park gefahren. Und das war dann irgendwie so, es war wirklich eine lange, lange Strecke. Wir waren sehr lange im Bus unterwegs, um uns dann halt eine Stunde lang irgendwie so einen Park anzuschauen. Einen riesengroßen Gletscher auf dem Berg.
Der hängende Gletscher heißt
genau,
er auch.
Genau. War echt cool. Der kam auch raus, als wir da waren. Das Wetter war jetzt nicht.
Es war so ärgerlich. Das Wetter war nämlich nicht gut. Nee. Und dann hieß es auch wieder vom Guide, ja, die Chancen stehen so 50-50, dass wir den Gletscher überhaupt sehen. Und wir sind, Sebastian hat es ja gerade schon gesagt, sehr viel gefahren, um genau zu sein, hin und zurück 8 Stunden. Ja. 8 Stunden gefahren, um diesen einen Gletscher zu sehen, 20 Minuten lang. Und dann war er in Wolken verhangen. Und dann haben wir aber irgendwie gewartet und die Guides hatten irgendwie auch keinen Stress und irgendwie alles easy peasy. Und auf einmal klarte es auf. Und das war wirklich ein gigantisches Bild. Also vielleicht kennt ihr das Bild von diesem Gletscher auf dem Berg, von dem Wasserfälle runterstürzen. Kennt ihr das? Weiß ich nicht. Das ist es auf jeden Fall. Sehr gigantisch. Ja. Deshalb heißt er, glaube ich, auch hängender Gletscher. Der hängt quasi vom Berg runter.
Ja, ja. Und es war schon echt cool. Und hat sich auch gezeigt und es war alles gut. Und, aber es war halt einfach ein extrem langer Ausflug. Und
halt, ja, über diese Straße, die halt zum Großteil nicht asphaltiert ist.
Und dann haben wir uns aber auch einfach entschieden, so, weißt du was, wir müssen jetzt hier irgendwie was, ein bisschen was ändern. Und statt hier die ganze Zeit mit Bussen hin und her zu fahren, diese langen Strecken vom Puerto Chacabuco aus zu machen, haben wir dann super spontan das Programm einfach umgeworfen und sind in den Süden gefahren, in die Nähe von
Bernard, Puerto Bernard.
In die Nähe von, wie ist denn der Ort? Cochran.
Ja.
Also wir sind an Puerto Tranquilo vorbei, in die Nähe von Cochran in Puerto Bernard.
Ja.
Hieß der Ort und da gab es, und das ist
45 Einwohner.
45 Einwohner.
Um mal die Dimension zu nennen.
Rio Baker, der fließt dort ab von einem See und da waren wir in einer Lodge, sind wir dann reingegangen, die wir dann für 4 oder 5 Tage gebucht haben. Die nennt sich Green Baker Lodge und das war
ein Traum.
Ein Traum, das war mein Highlight.
Die Lodge.
Die Lodge war mein Highlight.
Ja, es war der Wahnsinn.
Also, die Region war mein Highlight.
Ja.
Aber die Lodge war der Hammer. Also wir hatten eine kleine Hütte, wir vier.
So eine Holzhütte.
Ne, unser Team waren ja vier Leute. Und
mit Kamin natürlich.
Mit Kamin, also Terrasse, direkt mit Blick auf den Fluss und auf den Bergen.
Googelt den mal bitte. Ich weiß gar nicht, was man da findet. Ich habe selber nicht gegoogelt. Aber auch da wieder die Farbe. Es war so ein Türkis, grün, blau. Rio Baker, das ist tatsächlich ist das so in Chile, dass die Flüsse in Chile alle relativ kurz sind.
Ha, okay, googelt das mal, weil die
Sieht
Farbe.
Sieht man das, ja?
Ja.
Okay, geil.
Also diese Farbe ist einfach so gigantisch.
Also in Chile ist das so, dass die Flüsse alle relativ kurz sind aufgrund der geografischen Struktur des Landes. Und der Rio Baker, der wird gespeist von Gletschern, daher die Farbe. Das ist also reines Gletscherwasser, das dort fließt. Und der Rio Baker ist tatsächlich auch der wasserreichste Fluss in ganz Chile. Wir sind dann auch, ich glaube, am nächsten Tag raften gewesen auf dem Fluss. Und man hat gemerkt, wie wahnsinnig schnell das Wasser auffließt, ne? Weißt du noch? Erinnerst du dich? Komplett klares Wasser. Also man konnte auf den Grund schauen und dadurch hat man dann auch gesehen, wie schnell das Wasser fließt. Bis zu 3 Meter hohe Wellen sind wir geraftet und das Wasser war so klar, dass man in der Welle die Felsen sehen konnte. Also Wahnsinn. War total cool. War jetzt nicht krass schwieriges Raften. Also wir hatten drei Stromschnellen.
Level 3 war das, glaube ich. Von 6.
Ja, 3 Stromschnellen. Aber die Landschaft war einfach so gigantisch. Dieses Tal, weil dort sind sehr feuchte Wälder in dem Gebiet, wo wir waren. Im Hintergrund hat man diese schneebedeckten Gletschergipfel, von denen der Fluss gespeist wird. Und dann diese Farbe von diesem Fluss.
Ja, es war wirklich echt gigantisch. Also das Raften war richtig geil. Und diese Landschaft, gigantisch.
Ja.
Also die Farbe, der Berg, dieser Blick auf diesen Berg im Hintergrund, der einfach, weißer Gipfel, dann dieses Grün um dich herum, einfach gigantisch.
Danach gab es eine sehr leckere Pizza in diesem kleinen Ort.
Der Inhaber des Raftens, der bietet halt eben Raft und Pizza, weil Raften hungrig macht, gibt es danach noch eine Pizza.
War auch sehr lecker. Sehr große Pizza, also man kann sich eine zu zweit teilen, außer die zweite Person Sebastian, dann vielleicht nicht. Und was haben wir danach gemacht?
Danach kann ich dir sagen, was wir gemacht haben. Also ich glaube, wir haben dann noch den Rest des Tages haben wir, glaube ich, dann sind wir zu Confluencia.
Ja, genau.
Also das ist auch ganz cool, dieser Rio Baker, ein bisschen weiter südlich von da, wo wir aufgehört haben zu raften, da gibt es eine Passage, die man nicht raften kann. Dieser Anbieter, bei dem wir es gemacht haben, der bietet nämlich auch an, mit dem Raft den kompletten Rio Baker zu fahren, 5 Tage lang oder 4 Tage lang. 200 irgendwas Kilometer ist der Rio Baker. Allerdings musst du einmal kurz aussteigen, das ist bei der Confluencia. Und Confluencia, kannte ich das Wort ehrlich gesagt auch nicht vorher, ist einfach der Zusammenschluss von 2 Flüssen.
Wie sagt man das denn auf Deutsch? Gibt es dafür einen Fachbegriff?
In Passau gibt es sowas. In Passau treffen sich 3 Flüsse, aber ich weiß jetzt nicht,
wie das
heißt.
Naja, vielleicht finden wir das noch heraus.
Ja. Naja, auf jeden Fall kommt der Rio Neff und der Rio Baker, die treffen sich dort bei der Confluencia und die haben 2 verschiedene Farben. Der eine ist halt türkisblau und der andere ist halt sandgrau.
Graubraun, ja.
Graubraun. Und die werden dann zu einem milchigen Türkis.
Ja, auch eine sehr geile Farbe.
Auch eine sehr, sehr geile Farbe.
Und vor allen Dingen, aber die
Verbindung, die ist nicht fließend, sondern man sieht halt so richtig den Unterschied zwischen den beiden Wassermassen, bis sie dann halt irgendwann zusammen sich vermischen. Und das ist ziemlich geil.
Vor allen Dingen ändert sich, glaube ich, die Landschaft dann auch wieder total drastisch in dem Moment, während auf der einen Seite, wo wir geraftet,
ne? Also so,
ja,
halt so.
Die eine Seite, wo wir geraftet sind auf dem Rio Baker, da war es grün und waldig und dann fließt dieser neue Fluss durch eine Canyoning-ähnliche Landschaft, eher wüstenmäßig trocken, also Wahnsinn, total geil.
Ja.
muss man gesehen haben. Ja, haben also das auf jeden Fall
gemacht. Und danach, das war auch ziemlich geil. Deswegen fand ich halt auch die Green Baker Lodge halt so geil. Die haben direkt am Fluss Hot Tubs, feuerbetriebene Hot Tubs.
Jacuzzis?
Nee. Ja, nee, also, Hot Tub.
Ist das der deutsche Begriff?
Ja, auch? Jacuzzi ist ja elektrisch.
Ja, nicht elektrisch.
Mit blubber, blubber, blubber.
sondern mit Feuerholz geheizte Badewannen.
Genau, 6-8 Stunden haben die, die haben morgens das Holz halt reingehauen und den ganzen Tag halt diesen Hot Tub halt betrieben und es war schön warm.
Und du sitzt da in diesem warmen Wasser mit Blick auf den Fluss, der relativ leise, muss ich sagen, an einem vorbeifließt, obwohl er so schnell und voller Wasser ist. Und dann dieser schneebedeckte Berg wieder im Hintergrund, so schön.
Ja, es war wirklich echt gigantisch. Dann haben wir da den ganzen Abend gechillt und sind dann Abendessen gegangen. Und dann
da gab es übrigens auch sehr leckeres Essen, ne?
Ja, und dann habe ich den nochmal richtig angeheizt und bin dann mitten in der Nacht nochmal mit einer Flasche Wein alleine dann da rein. Und bin immer zwischendurch, bin ich immer in den Fluss rein und habe mich hier abgekühlt. Und der war eiskalt, ne? Gletschergespeistes Wasser oder gletschergespeister Fluss. Eiskalt, wirklich. Es waren 1000 Nadelstiche, aber irgendwie ziemlich geil. Dann bin ich immer gewechselt, immer zwischen dem heißen Wasser und dem kalten Wasser. Richtige Kneippkur. Und Hammer. Hammer, Hammer, Hammer geil.
Am nächsten Tag sind wir dann in den nahegelegen, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der jetzt den Status vom Nationalpark hat oder nicht, aber eigentlich stand das so da, ne? Nationalpark Patagonien.
Ja.
Ist ganz komisch, wenn man das nämlich googelt, findet man jetzt nicht so viel dazu. Es ist der ehemalige Park Patagonien, der jetzt von der Regierung übernommen wurde und zu einem Nationalpark erklärt wurde und ich glaube auch mit den umliegenden Parks zusammengeführt wird, auch mit einem Teil von Argentinien, so wie ich das verstanden habe, und riesengroß wird. Ja, google mal, ich finde da auch nicht so viel zu, aber das haben uns die Leute vor Ort erzählt, soweit ich mich erinnere. Da sind wir rein und wollten eine Wanderung machen, haben den Ausgangspunkt der Wanderung nicht ganz gefunden, sind dann einfach mit dem Auto weitergefahren, Offroad, wir hatten nämlich ein 4x4, und sind dann zu dem Douglas Tompkins Auspunkt gefahren.
Genau, Douglas Tompkins.
Douglas Tompkins ist nämlich auch der Gründer dieses Nationalparks, daher wahrscheinlich der Name. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist der Gründer von The North Face und Esprit.
Und Patagonia.
Nein. Patagonia, so. seine Frau ist die Geschäftsführerin gewesen von Patagonia, glaube ich. Er lebt leider nicht mehr. Er ist gestorben, ziemlich tragisch, beim Kajaken in Chile auf einem See, an dem wir den Tag drauf auch gekajakt sind übrigens. Googelt den mal. Das ist Wahnsinn, was der gemacht hat. Der hat die Firmen nämlich verkauft, seine Anteile von The North Face und Esprit, und hat mit dem Geld riesige, wirklich riesige Grundstücke in Chile gekauft. Der war der größte Privatgrundbesitzer in Chile. Und hat die dann wiederum in Naturschutzgebiete umgewandelt. Das haben uns die Guides auch alle erzählt. Und dann habe ich das nochmal im Anschluss gegoogelt. Total interessant. Er wollte irgendwie so ein bisschen die Welt retten. Diese Parks werden jetzt von seiner Tochter, glaube ich, geführt, die wiederum das jetzt an die Regierung, glaube ich, weitergegeben hat. Soweit ich weiß, wird jedenfalls der Park, jetzt wurde ich ganz kurz laut, ne? Entschuldigt. Wird jetzt seit, ich glaube, März oder Mai diesen Jahres, wird es von der Regierung Chiles, CONAF oder wie auch immer das kurz heißt, gemanagt. Wunderschöner Park, riesengroß auch wieder. Ja, wir sind da. Apropos, der andere Park, den er gegründet hat, ist der Pumalin Park. Vielleicht könnt ihr den googeln, da findet ihr auch mehr Infos dazu. Pumalin Park, der liegt ein bisschen weiter nördlich unter dieser Park Patagonia. Und wir sind da durchgefahren. Es hat uns so ein bisschen, ne, wir vergleichen jetzt mal wieder, tatsächlich an so eine Landschaft in Afrika erinnert. Also wäre da jetzt ein Löwe und eine Giraffe rumgesprungen, hätte mich das nicht gewundert. Lag vielleicht auch ein bisschen am Licht an diesem Tag. Wir waren nachmittags dort. Wir sind dann zu diesem Aussichtspunkt fast gefahren. Wir mussten nicht mehr weit wandern. Und wir hatten dann einen Blick auf den See, wie dieser Ort, wie heißt er nochmal? Cochran. Wunderschön. Ich glaube, wir konnten sogar bis nach Argentinien rüber gucken, weil der Park, das war nicht mehr weit von der argentinischen Grenze. Dann, der Ort hat uns wiederum so ein bisschen an Neuseeland erinnert. Falls ihr an diesen Orten wart, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie Patagonien ist. Also ein Mix aus Tasmanien, Afrika, Neuseeland, also gigantisch, wunderschön. Da war keine Menschenseele. Wir sind auf der ganzen Straße vielleicht einem anderen Auto begegnet in diesem Nationalpark. Und es war so schön. Es war wirklich, also, und da stand dann eine kleine Schutzhütte, auch super modern, kein einziges bisschen an Dreck. Also wir haben in diesen Nationalparks in der Natur nirgendwo Dreck gesehen.
Ja, also ehrlich
also
gesagt,
da sind die Alpen hier
genau, die Alpen sind
dreckig.
Ja.
Also wirklich.
Müllhalde im Vergleich.
Da kann man sich so ein Beispiel, und wenn mal, ich habe das beobachtet, wenn mal dann doch irgendwo Dreck lag, ja, also mal ein Zigarettenstümmel oder beim Raften lag, glaube ich, am Ufer eine Packung Zahnpasta, eine alte, wie auch immer die da hingekommen ist, haben die Leute das aufgesammelt und mitgenommen. Also wenn dann mal jemand doch nicht ordentlich war oder was verloren hat oder wie auch immer der Müll dann dahin gelangt ist, wurde das aufgesammelt von den Leuten. Ich glaube, darüber wollten wir auch mal reden, ne? Dass wir uns zwischenzeitlich vorkamen wie in einem gestagten Film.
Voll.
Weil wir das nicht glauben konnten.
Es kam manchmal echt ein bisschen zu gut rüber.
Zu gut. Also die haben den Müll, also erstens hat niemand Müll weggeworfen. Ich weiß auch nicht. Also ich mache das ja auch nicht, aber man beobachtet schon oft in Deutschland oder überall woanders auf der Welt, dass die Leute ihre Zigarettenkippe einfach auf die Straße schnipsen. Das macht da keine Sau. Und wenn dann doch da eine Zigarettenstümmel liegt, der wahrscheinlich von einem Touristen kommt und nicht von einem Einheimischen, dann sammeln die das auf. Das ist Wahnsinn. Da liegt nirgendwo Müll. Es ging dann so weit, dass da fahren einige Leute per Anhalter in Chile. Und dann sind wir da gefahren. Ich muss mal das einfach mal zwischenzeitig einspulen, weil wir das uns vergessen hätten. Und wir haben gesagt, wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann reden wir auf jeden Fall darüber, dass wir uns vorkamen wie in einem Film, weil es teilweise wirklich atemberaubend heile Welt war, mehr oder weniger. Ja, wir sind da lang gefahren, ich glaube vom Pizzaort zu unserem, nach dem Raften war das, von der Pizzeria zu unserem Hotel zurück, zur Lodge. Und dann hat eine alte Frau am Straßenrand stand und hat halt auch ihren Daumen rausgehalten, für um mitgenommen zu werden. Und das Auto war eigentlich voll, ne? Also wir saßen da zu zweit hinten, dann vorne zwei und alles voller Gepäck und Kamerazeug. Naja, und der Fahrer, unser Kameramann, hat angehalten, hat gesagt, komm rein. Und dann hat die alte Dame sich zu uns hinten reingesetzt. Und dann saßen wir da zu fünft in dem Wagen und sind die letzten 5 Minuten gefahren, haben sie mitgenommen. Und dann haben die auch die ganze Zeit geschnackt. Und ach, ihr kommt aus Santiago, ja, ich lebe hier schon ganz lange und bla und blub. Total nett. Und wir dachten so, ist doch jetzt wie im falschen Film. Total nett, die Leute.
Ja, so wie es eigentlich sein sollte.
So wie es sein sollte. Jetzt versteht mich nicht falsch, genau. Aber
so wie es sein sollte und trotzdem ist man dann überrascht, wenn es so ist, weil es halt eben bei uns oft
bei
nicht
uns
so
nicht
ist.
So ist.
Nicht so ist. Also
nee.
Zumindest.
Wir haben dann auch überlegt und Sebastian und ich sind
be the change you want to see in
genau.
the world.
Sebastian und ich haben festgestellt, wir haben noch nie in unserem Leben ein so unglaublich nettes, zuvorkommendes, herzliches, familiäres, wunderbares Volk kennengelernt, wie die Chilenen.
Also wie sie miteinander umgehen, habe ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen. Ich bin ein großer Fan der Australier und der Neuseeländer, weil ich finde, dass sie halt schon sehr offen sind, dem Fremden und dem Nachbarn gegenüber. Einfach das, was man oftmals den Amerikanern so ein bisschen vorwirft, dieses oberflächlich zu sein, sind die Australier halt eben nicht. Die sind ein bisschen tiefgründiger. Und das hat mich immer fasziniert, bis ich jetzt die Chilenen kennengelernt habe. Die faszinieren mich sogar ein bisschen mehr.
Die sind vor allen Dingen, wir haben ja schon angedeutet, wir hatten viel Zeit, die wir gemeinsam im Auto verbracht haben. Wir hatten eine 8-stündige Wanderung, wo wir 8 Stunden lang durchgeredet haben. Wir hatten viele Abende zusammen vorm Kaminfeuer oder in einem Restaurant. Wir haben mit sehr vielen Leuten sehr tiefgründige Gespräche geführt.
Was ja auch Spanisch noch mal ein bisschen einfacher ist als auf einer Fremdsprache.
Ich habe natürlich jetzt nicht so viel mich an der Konversation auf Spanisch unterhalten. Aber nee, wir haben sehr, sehr viel und sehr offen auch über die aktuelle politische Lage in Chile geredet, über die Bildung, wie ist es in Deutschland, wie ist es auf der ganzen Welt, was kann man besser machen, viel philosophiert. Und ich glaube, ich habe noch nie einen so engen und intimen Austausch gehabt wie mit Chilenen. Und so offen und so
ja.
Wahnsinn.
Ja, kann schon sein.
Das wollte ich nur mal zwischen rein
ja.
bringen.
Ja, das ja, stimmt. Also dieses Zwischenmenschliche hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen, wie sie sich um den Nächsten gekümmert haben und der Austausch zueinander. Weil oftmals, muss man ja dazu sagen, wenn Guides sich mit Guides unterhalten haben, dann wusste der andere Guide ja nicht, dass ich Spanisch verstehe, sondern dachte einfach nur, ah ja, vielleicht einfach noch ein Kunde. Und dann haben die sich einfach unterhalten und dann habe ich einfach auch wirklich alles verstanden. Und wie sie miteinander geredet haben, wie sie miteinander umgegangen sind, das war, ja, toll. Wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Nochmal zurück zu unseren letzten Tagen. Ne? Letzter Tag, glaube ich, waren wir dann, sind wir zum Rio Tranquilo, nicht Rio Tranquilo, Puerto Tranquilo sind wir gefahren. Und da gibt es einen Ort, der relativ bekannt ist dort unten. Das sind die Capillas de Mármol, die gar nicht aus Marmor, Marmor sind. Das sind kleine Felsformationen im See, im Lago Carrera Central, Central Carrera, so eine Art.
Riesiger See, der teils in Chile, teils in Argentinien genau, liegt.
Genau, gigantisch und da sind halt so Felsformationen, genau, also so würde ich es erklären.
Ich glaube Kalksandstein genau. Und durch die Strömung und die Wellen des Sees wurden die halt geformt.
Geformt.
Und die sind so gestreift, keine Ahnung, wie man das erklären soll. Das sieht aus wie Marmor,
ja.
Ist aber wohl kein Marmor.
Und da sind wir hingekajakt. Man muss dazu sagen, die Chilenen sind nicht sehr sportlich.
Haben sie auch alle gesagt, wir sind faul.
Die Chilenen sind relativ faul. Muss aber allerdings dazu sagen, dafür, dass sie so alle von sich so reden, wie faul sie sind, sind sie alle relativ schlank.
Stimmt, wenn man das so betrachten
also,
möchte, ja.
Ne, also sie essen
viel, gut und gerne.
Ja, und sehen dafür aber auch alle gut aus. Und aber wir bewegen sich sehr wenig. Bewegen sich sehr, sehr wenig.
Und wie gesagt, geben sie das gerne und offen zu.
Ja, genau.
We are lazy,
genau,
hast du ganz oft gesagt.
Genau, we are very lazy. Somos muy vagos. Und auf jeden Fall zu diesen Capillas de Mármol fährt man hauptsächlich mit dem Boot. Die Chilenen fahren alle mit dem Boot hin, aber wir haben gesagt, nee, also muss nicht. Wir würden gerne kajaken. Und dann haben die uns aber auch, das ist auch so ein Beispiel dafür, wie faul sie dann doch auch sind, weil die paar Chilenen, die dann halt kajaken, die wollen dann aber halt auch so wenig wie möglich kajaken. Und dann wurde man so nah wie möglich an diese Capilla de Mármol rangefahren, um dann halt die letzten Meter zu kajaken. Dann wurde man auch gesagt, so ja, wir kajaken jetzt 20 Minuten dahin. Wir waren in 5 Minuten da. Sie waren dann auch sehr überrascht, wie schnell wir waren und wie gut wir dann kajaken. Das machen wir dann doch ein bisschen öfters. Und nichtsdestotrotz, es war sehr schön. Also wir saßen halt, ne, du bist halt auf dem Wasser. Und diese Felsformationen waren schon gigantisch. Und wir hatten wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Wir hatten, wenn die ersten paar Tage sehr regnerisch und verschneit waren, waren die letzten Tage gar nicht regnerisch und sonnig.
Sonnenschein.
Also blauer Himmel, Sonnenschein, perfekt. Ich habe mir auch ordentlich einen Sonnenbrand geholt. Und das war schon echt cool, dieses Capilla de Mármol, die Catedral de Mármol. Sind wir da rumgekajakt, haben tolle Bilder gemacht, war sehr schön.
Ja.
Genau.
Das war auch die letzte Station unserer Reise.
Ja, genau. Von dort aus ging es dann,
See mit
ging's dann zurück.
Von dort aus ging es zurück. 3 Tage haben wir insgesamt zurückgebracht.
Das war unser letzter Stopp in Chile und dann von sagen wir mal, da unten in Cochran, Puerto Bernard, bis nach Garmisch-Partenkirchen haben wir 3 Tage gebraucht. Wir sind
mit
acht Stunden sind wir von Puerto Bernard bis nach Puerto Chacabuco gefahren, haben dann dort eine Nacht übernachtet, sind dann von dort 3 Stunden mit dem Bus, haben dort den Mietwagen abgegeben, sind dann 3 Stunden mit dem Bus nach Balmaceda gefahren, sind dann von Balmaceda nach Santiago geflogen, haben dann 8 Stunden Aufenthalt oder 7 Stunden
immerhin
Aufenthalt.
Immerhin einen Direktflug, nicht
in Santiago gehabt, war dann nochmal in diesem Streetburger was essen, weil das so
geil war. Haben aber auch noch ein zweites
Café
ausgecheckt, ja. Also sehr cooler Ort. Dann muss man sagen, an dem Tag, an dem wir da waren, war dann normaler Business-Tag.
Genau,
war natürlich viel mehr los.
Viel voller als an dem ersten Tag.
Aber immer noch sehr
geordnet, gesittet und ja,
cool.
War entspannt.
Hat
ja.
mir sehr gefallen, ja.
Und dann haben wir halt.
Ich möchte noch was, entschuldigt, zu dem Kaffee sagen. Wir waren dann in der, ich glaube, Milk Bar, Milk Coffee Bar oder so hieß das. Da hatten die tatsächlich, wir haben so ein paar Röstereien, unsere Lieblingsröstereien auf der Welt verteilt. Eine davon ist Five Elephant in Berlin und die andere ist Nomad in Barcelona. Und tatsächlich hatten die von den beiden Röstereien Kaffeebohnen dort in Santiago. Von Five Elephant und von Nomad Coffee. Witzig. Fand ich total cool.
Und naja, Kaffee getrunken, Burger gegessen, wieder zurück zum Flughafen und dann eingecheckt, kein Upgrade in die Business Class bekommen, aber allerdings durften wir dann doch Premium Economy sitzen, was auch sehr angenehm war. Angenehmer Flug eigentlich, also ich habe relativ gut geschlafen.
Als ich dachte, 13 Stunden waren wir.
Und dann waren wir in Madrid, 3 Stunden Aufenthalt in Madrid, Flieger hatte Verspätung und dann von Madrid nach München und dann von München nach Garmisch-Partenkirchen. Und das sind 3 Tage.
Am nächsten Morgen aufgewacht und es lag hier Schnee.
Genau, dann sind wir hier aufgewacht und das war schneereich. Mittlerweile ist der Schnee wieder weg. Es hat jetzt auch wieder aufgehört zu schneien. Jetzt regnet es wieder nur noch. Also der Schnee, der gerade gefallen ist, ist auch schon wieder weg wahrscheinlich. Und wir sprechen seit einer Stunde 40 über Chile. Wow.
Was sollen wir so abschließend sagen? Gigantisches
Geil.
Land, oder?
Wirklich, ganz toll.
Nehmt euch mehr Zeit.
Ja.
Plant sehr gut.
Also es ist nicht so, dass wir es ist nicht so, als wenn wir wahnsinnig schnell gereist wären. Das Gefühl hatte ich nicht. Wir saßen aber einfach verdammt viel auf dem Hintern und ich würde mir auf jeden Fall noch mal eine Woche mehr Zeit nehmen, wenn ich hinreisen würde, beziehungsweise sogar vielleicht sogar, wenn ich mehr sehen will, als das, was wir gesehen haben, sogar 4. Weil der Norden muss halt auch gigantisch sein.
Der Norden muss
das zentrale Chile, also Valparaíso und das südlich von Santiago, da sind ja die ganzen Weinbaugebiete, muss auch gigantisch sein. Also Chile bietet sehr, 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 sehr viel. Und braucht aber auch entsprechend Zeit. Mit dem Mietwagen ist es, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Es ist relativ gut. Es gibt relativ viele und gute und auch günstige Busverbindungen. Und ich würde, glaube ich.
Und per Anhalter geht eigentlich auch ganz gut da unten, glaube ich.
Hat man auf jeden Fall viel gesehen.
Ja.
Radfahrer
haben wir auch einige gesehen.
Sehr viele Radfahrer, genau. Und ich würde für Torres del Paine Nationalpark vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das Hotel Remota war geil, allerdings war das auch ein bisschen weit weg vom Park. Also,
es gibt auch echt tolle Unterkünfte.
Genau, da gibt es auch Campingplätze und Hotels im Park. Und
wenn ihr die Zeit habt und Bock auf eine Fernwanderung, ich glaube, es gibt ja den W-Track.
Genau,
und
das
den
wollte
O-Track
ich gerade sagen.
Und der O-Track soll nochmal viel geiler sein, weil der W-Track vergleichsweise sehr überlaufen ist. Und der O-Track, da läuft man dann hinterm Bergmassiv irgendwie lang.
Einmal rund um den,
man macht den W-Track und läuft nochmal hinten rum.
Ja.
Und unser Guide zum Beispiel hat das wohl dieses Jahr im April gemacht und meinte, er wäre ganz alleine gewesen.
8 Tage ganz alleine.
Wow.
Keinen Menschen gesehen. Also das wären noch so ein paar Empfehlungen, die ich ausgesprochen habe. Ansonsten unbedingt Chile auf eure Reiseliste packen.
Wahnsinnig
weil das ein
geiles
gigantisches
Land. Tolle
Land
Menschen, tolle Menschen, tolles Essen, geilste Natur.
Ja, ja. Also wirklich sehr, sehr zu
wow.
empfehlen. Und zum Schluss halt wirklich noch der Tipp, schaut bei uns auf dem Blog vorbei. Eventuell ist der Blogpost schon online. Sollte er noch nicht online sein, dann wartet einfach noch ein bisschen und dann ist er bald online. Wir haben da unsere ganzen Highlights auch nochmal mit Bildern bestückt. Also wenn ihr jetzt vielleicht eine Vorstellung habt, das finde ich immer das Geile am Podcasten. Ich habe auf dieser Reise in Chile auch unglaublich viele Podcasts gehört. Und das Geile an diesem Format ist, dass man automatisch sich ein Bild im Kopf macht. Und ob ihr jetzt das richtige Bild habt, das könnt ihr.
Also nochmal zusammenfassend, Neuseeland, Südafrika und Tasmanien zusammen für mich. Kanada war auch noch ein bisschen im Spiel.
Ja, genau. Und folgt uns gerne auf Instagram, das wird mich wahnsinnig freuen. Da kommt auch noch mal ganz viel zu Chile und ganz viele Videos, 3 Stück habe ich schon geschnitten. Und ja, ansonsten.
Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber das war der Satz, der am meisten fiel auf
das
unserer
Wort.
Reise. Qué lindo.
Also, das ist wirklich ein Satz, ja. Qué lindo. Qué lindo.
Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo.
Alles war lindo.
Und was bedeutet das, Sebastian?
Ja, wie schön, wie hübsch.
Wirklich.
Toll.
Alle haben die ganze Zeit gesagt, qué lindo, auch die Chilenen selber. Also es war einfach so schön. So ein schönes Land.
Ja.
so schön.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ach, ich möchte eine Sache noch zum Schluss sagen. Weil tatsächlich die meisten, wenn man Patagonien googelt und über Patagonien was sieht und redet, kommt eigentlich immer Argentinien auf. Argentinien Stimmt. liegt ja auch, also Patagonien liegt ja zum Teil in Argentinien und zum Teil in Chile. Voll wenige haben irgendwie Chile auf dem Schirm. Und der Guide, mit dem wir am ersten Tag unterwegs waren, der war ja Argentiner. Und er hat gesagt, er hat sich dazu entschieden, in Chile Guide zu sein, weil er die chilenische Seite schöner findet. Und er hat uns auch erklärt, warum. Nämlich die Anden oder die Bergketten da unten, die halten ja den Regen ab. Der kommt vom Pazifik rüber, wird abgehalten und dadurch ist die chilenische Seite grün und die argentinische Seite wohl nicht. Und ja. er meinte, es wäre noch viel, viel schöner in Chile, deshalb wäre er jetzt Guide in Chile. Ja, das wollte ich nur noch zum Schluss sagen. Fahrt nach Chile, es ist so schön.
Fliegt.
Fliegt hin und fahrt dann unterwegs, nehmt euch einen Mietwagen und fahrt diese Strecke ab. Nehmt euch ordentlich viel Zeit und freut euch auf ein wahnsinnig wunderschönes, geiles Land. Geht raften, geht wandern, geht kajaken, reiten kann man da auch, also geil.
Ja, bietet extrem viel. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine tolle Reise, egal wie und wo und wann ihr diesen Podcast hört. Und in dem Sinne sind wir raus.
Adios.
Ciao.
Ciao.
Hasta luego.
Bye bye. Tschüss.
Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ciao.